Hallo und herzlich willkommen zu Lukast,
dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Heute mit Francis Ford Coppolas Anti-Kriegsfilm-Klassiker Apocalypse Now.
Viel Spaß beim Zuhören.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo, schönen guten Tag, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass du, ja genau, ich spreche mit dir, du, der da gerade an deinem Handy hockst und dir über Spotify oder über Apple Podcasts oder was weiß ich, über Podigy diese Podcast-Folge anhörst. Es freut mich, dass du jetzt gerade eingeschaltet hast und diesen Podcast hörst. Und natürlich begrüße ich auch meinen Podcast-Kollegen hier mir gegenüber. Hallo, Lukas.
Guten Tag, Lukas. Schön, dich zu sehen. Schön, euch ins Ohr flüstern zu dürfen, nach der etwas ungewöhnlichen, aber doch sehr treffenden Einleitung meines Kollegen. herzlich willkommen, Sage ich mal, zu unserer neuen Folge, zu unserer 17., glaube ich.
Oh ja, stimmt.
Jubiläum könnte bald von die Rede sein, so in ein paar Folgen. Schauen wir mal. Aber heute geht's erstmal um Apocalypse Now, wie ihr das schon im Intro hören durftet.
Ja, Apocalypse Now von Francis Ford Coppola aus dem Jahre 1979. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe mit relativ gemischten Gefühlen an diese Filmdiskussion heute ran, denn ich habe irgendwie in letzter Zeit so einen kleinen Masterpiece-Overload, um das mal so zu sagen. Ich habe mir irgendwie in letzter Zeit einen großen Film nach dem anderen reinziehen dürfen, müssen teilweise. Und es wird langsam irgendwie ein bisschen viel, muss ich sagen. Ich habe jetzt letztens, wir haben ja über 2001 gesprochen, ne? Dann durfte ich war ja bei Pinpunk Stereo zu Gast, da durfte ich über Vertigo sprechen. Dann darf ich nebenbei über meine 50. Rezension für Die Nacht der lebenden Texte schreiben, über Das siebente Siegel, ist nochmal so ein Brett. Und jetzt noch Apocalypse Now, also das ist ganz schön, man kommt ganz schön durcheinander irgendwie.
Das geht mir ähnlich. Also so die Riege an Klassikern und an Meilensteinen der Filmgeschichte ist jetzt ganz schön, sag ich mal so, auf Hochtouren gewesen. Es kam ein Brett nach dem anderen. Man möchte sich dann natürlich schon immer so ein bisschen einpolen auf das jeweilige Werk, das dann wirklich trotzdem noch gewertschätzt werden kann. Aber so ein bisschen, da stimme ich dir vollkommen zu, ich möchte nicht sagen, nutzt sich das ab, das ist vielleicht zu negativ, also es nutzt sich nicht ab, die Filme können mich schon erreichen, ich hoffe auch in dem Maße, wie sie mich erreichen würden, wenn ich jetzt vielleicht 3 Monate oder ein halbes Jahr keine großen Klassiker der Filmgeschichte sehen würde, aber so diese Folge von diesen Kubrick-Filmen, die ja durch die Bank weg, das einfach Bretter sind und dann jetzt Apocalypse Now von Francis Ford Coppola, das geht schon an die Substanz, ist sehr fordernd, auch was die Sehzeit betrifft. Also die Filme gehen ja selten unter 2 Stunden, eher zwischen 2 und 3 Stunden oder 3 Stunden. Das ist dann schon herausfordernd, gerade wenn man sich intensiv vorbereiten möchte, dann noch recherchiert, dann den Film vielleicht 2 oder 3 Mal sieht. Da kommt schon einiges zusammen, was auch an Zeit natürlich drauf geht. Und dann sind die Filme durch die Lauflänge natürlich auch sehr dicht. Also 2001 nochmal ein bisschen auf eine andere Art und Weise als Apocalypse Now, bin ich der Meinung. Fordert einen nochmal ein bisschen anders, aber unser jetziger Film Apocalypse Now ist auf jeden Fall auch ein Vertreter, der 3 Stunden lang geht. Ich glaube 183 Minuten geht die Final Cut Blu-ray-Fassung, um die es hier, denke ich, auch mal primär gehen wird. Ich weiß nicht, wir werden vielleicht auch mal in die Redux-Fassung abdriften, die hast du ja, glaube ich, gesehen.
Genau, ich habe die Redux-Fassung gesehen, also beziehungsweise ich habe zuerst die Redux-Fassung gesehen und wollte mir dann gestern nochmal die Final-Cut-Version angucken, habe dann aber festgestellt, dass auf meiner Blu-ray, dass es da ein Tonproblem gibt und deswegen musste ich für die letzte Stunde dann wieder die Redux reinschmeißen. War jetzt auch nicht so verkehrt, muss ich sagen, ist ja ein toller Film und man sieht sich ja gerne relativ viel von diesem Film an. Also mir sind 3,5 Stunden Apocalypse Now deutlich lieber als 3 Stunden Apocalypse Now, sagen wir es mal so. Ich finde, das ist ein, um es schon mal vorwegzunehmen, ich finde, das ist wieder ein fantastischer Film. Das ist schon, ich merke das gerade schon, wie ich das so gelangweilt dahin sage. Es ist wieder so ein absolutes Brett, ne? Es ist wieder so ein Meisterwerk. Was soll ich euch denn erzählen, Leute? Aber wir werden euch ja auch heute erzählen, warum das vielleicht so ist oder vielleicht auch nicht so ist, falls du eine andere Meinung dazu hast.
Ich denke, in Teilen werden wir uns da schon wie immer eigentlich gedanklich umarmen. Aber Ja, gut, die 3 Stunden hätten jetzt auch länger sein können. Es gibt durchaus Filmvertreter, die dann vielleicht kürzer gehen, vielleicht 90 Minuten gehen, vielleicht 2 Stunden gehen, die dann aber dann doch sich noch mehr ziehen. Ich muss auch sagen, dass 2001 mir von der Laufzeit, auch wenn er kürzer ging, mir dann doch stellenweise so in einzelnen Sequenzen dann doch sehr langatmig vorkam. Hatten wir auch, glaube ich, thematisiert in unserer letzten Folge. Korreliert aber auch, glaube ich, mit der Filmsprache oder mit der Aussage des Films an sich, dass da auch mal Längen und so dieses Herausnehmen von Tempo und was letztendlich auch Zeit ist, als großes übergeordnetes Motiv des Films, nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. So war es bei Apocalypse Now nicht. Auch wenn ich nur die Final Cut Version gesehen habe, die Kinofassung hatte ich mir gar nicht angeguckt. Die wäre ja in dieser 3-Film-Edition auch dabei
Das
gewesen.
wäre die kürzeste von denen, die geht knapp 2,5.
Okay, ja.
Ja. Ja, alles klar, dann steigen wir doch direkt ein.
Sehr
Ich
gerne.
möchte zunächst mal was über mein letztes Rezeptionserlebnis dieses Films kurz erzählen. Weil ich habe ja eben schon gesagt, dass ich das für ein absolutes Meisterwerk halte, nur habe ich nie so richtig gewusst, warum, weil ich den Film in der Vergangenheit schon durchaus ein paar Mal gesehen habe, allerdings nie mit so einem analytischen Blicke, möchte ich es mal nennen, ne? Oder mit dem, dass ich es auch so ein bisschen als Arbeit empfunden habe oder gesehen habe. Und gerade so nach den Sichtungen von Vertigo letztens und von 2001 habe ich so spätestens nach einer halben Stunde, habe ich so mit dem Kopf, habe ich so meine Hand ans Kinn getan und habe mir so gedacht, oh, das ist schon wieder so ein Brett. Es ist schon wieder so ein Brett. Es ist schon wieder so deutungsoffen. Es werden schon wieder so viele verschiedene Stränge aufgemacht, Interpretationsstränge. Und du kannst diesen Film auf sehr, sehr viele Arten und Weisen betrachten, ist mir aufgefallen. Und dementsprechend war es insgesamt ein sehr konzentrierter Blick. Und ich muss allerdings auch sagen, wir werden auch noch, oder ich werde dann später auch noch dazu kommen, warum ich das so empfunden habe. Ich hatte das Gefühl, dass diese 3,5 Stunden dann unterm Strich sehr, sehr schnell vergangen sind. Es war bei weitem nicht, es hatte bei weitem nicht dieses Langatmende von 2001, sondern ich fand, dass dieser Film, obwohl er so lang ist mit knapp 3,5 Stunden, dann doch sehr, sehr schnell geschnitten ist, gespielt ist, was auch immer. Also er hat ein sehr schnelles, man würde mit diesem furchtbaren neuenglischen Begriff sagen, er hat ein sehr schnelles Pacing, ne? Und lässt sich relativ angenehm weggucken, um es mal so lapidar zu sagen, finde ich.
Ja, auch man sieht es in der Filmwissenschaft oder im Hobbyfilm gibt es auch schon so ein kleines Minenfeld an Begriffen,
Ja,
dass man, die man
absolut.
tunlichst umgehen sollte, dadurch, dass sie vielleicht ebenso inflationär verwendet werden wie so manch anderer eingedeutschter Begriff aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Aber ja, also ich muss sagen, ich hatte den Film auch erst vor wenigen Monaten oder ich glaube vor einem Jahr das erste Mal gesehen. Hatte da auch schon den Final Cut gesehen, weil ich so im Vorfeld gehört hatte, das sei die Fassung, die man guten Gewissens als erstes schauen kann und man muss nicht danach nicht das Gefühl haben, irgendwas Großes verpasst zu haben. Oder sage ich mal, die Aussage des Films nicht, sage ich mal, sehen zu können oder nicht erfahren zu können, wie sie denn, sage ich mal, den Zuschauer erreichen soll. Und habe ihn mir vor wenigen Tagen nochmal angeschaut, wollte ihn mir eigentlich nochmal ein drittes Mal anschauen. Das habe ich leider zeitlich nicht mehr geschafft. Ich habe mir da noch etliche Ausschnitte aus dem Internet angesehen und die nochmal so ein bisschen genauer bewertet, beziehungsweise irgendwie dekonstruiert, analysiert. Und das Ganze hat mich auch sehr unterhalten, muss ich sagen. Also der Vietnamkrieg oder so dieses historische Setting, das dann ja doch nicht so im Vordergrund steht, wie jetzt zum Beispiel im Film Platoon, wo diese Kriegsszenarien nochmal auf einer ganz anderen Ebene dargestellt werden. Hier im Film Apocalypse Now geschieht das ja alles, ich möchte nicht sagen beiläufig, es dient auf jeden Fall dem Film, ist auch filmwirksam, dieses ganze Setting und ist natürlich das übergeordnete Narrativ, so Vietnamkrieg. Aber der Film nimmt dann nochmal im wahrsten Sinne des Wortes so also 2, 3 Abbiegungen ins Dickicht und dann ist dieses Kriegsszenario ganz schnell verwaschen und man befindet sich irgendwie in einem großen Geschehen, das, wie du schon sagtest, schwer deutbar ist, das ja bedeutungsschwanger ist, das intensiv ist und das ja, auf viele Szenarien übertragbar wäre. Also man könnte diesen Kern des Films auch in andere ja, historische Settings packen und der Film würde funktionieren. Also es müsste jetzt nicht zwingenderweise der Vietnamkrieg sein, aber wiederum doch durch die Zeit, in der sich der Film situiert, 1979, so diese ganze Generation des New Hollywoods, die Themen, die da aufgegriffen wurden, was die Regisseure, die da, sage ich mal, zu ihrer größten Schaffenskraft fanden, haben dann natürlich doch irgendwo im Hinterkopf dieses große Thema oder diesen großen Skandal, diese große Blase Vietnamkrieg noch in sich getragen mit dieser ganzen Kultur, mit dieser ganzen Popkultur, Subkultur, die daraus erwachsen sind. Und insgesamt ist der Film als historischer Film natürlich ein Meilenstein, hatten wir auch schon jetzt im Intro angedeutet, dass es wirklich ein Klassiker ist, der gesehen werden muss, der vielleicht auch schon so zu einem Kanon gehört, den man durchaus als Allgemeinbildung bezeichnen könnte, möchte man sich mal mit Meilenstein der Filmkunst auseinandersetzen. Da kommt man, glaube ich, an Apocalypse Now nicht vorbei. Ja, und so habe ich den Film auch aufgenommen. Man merkt einfach, man sieht irgendwas Großes. Also es ist groß, es ist wichtig, ähnlich wie Stanley Kubrick in 2001. Man merkt irgendwo, man spürt so diese Aura, dass man irgendwo was sieht, was nicht nur das ist, was es darstellt. Also es sind nicht nur Bilder mit Figuren, die irgendwas erzählen und diese Ebene bleibt dann der Film, sondern es öffnen sich Diskurse, es öffnen sich andere Kontexte und das Ganze wird einfach größer und größer und größer, umso mehr man über diese ganze Sache so nachdenken. So habe ich es auch empfunden. Es war intensiv, es war anspruchsvoll. Ein Film, den man sich nicht immer ansehen kann oder den man sich jetzt nicht zwei, drei, vier Mal hintereinander ansehen kann. Aber ein Film, mit dem man sich nach einer Sichtung trotzdem noch stundenlang, tagelang, wochenlang beschäftigen kann, der auf jeden Fall eine große, große Substanz bietet, die wir wahrscheinlich in Teilen heute versuchen werden, ja, zu befriedigen.
Das ist interessant, dass du das gesagt hast dass du das Gefühl hattest, du hast etwas Großes gesehen. Das Gefühl hatte ich über weite Strecken des Films tatsächlich nicht. Erst gegen Ende, aber da werden wir mit Sicherheit noch drauf zu sprechen kommen. Aber du hast während deinen Ausführungen gerade schon das wunderbare Wort Narrativ gesagt. Vielleicht sollten wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erst einmal erklären, worum es überhaupt geht in Apocalypse Now.
Sehr
Möchtest du das
gerne.
übernehmen?
Ja, das kann ich machen. Und zwar, ich hatte ja schon gesagt, es geht um den Vietnamkrieg. Ich glaube, wir sind im Jahr 1969, als der Auftrag erteilt wurde
Das kann man machen.
an den sogenannten Captain Woollard, gespielt von Martin Sheen. Man kennt ihn, reimt sich sogar.
Sehr gut.
der einen Auftrag bekommt. Also man muss dazu sagen, Martin Sheen oder Captain Woollard ist ja ein Captain, ein nicht Kriegsveteran, aber schon ein höher dekorierter ja, Soldat der US-amerikanischen Truppen, der schon zum Zeitpunkt des Filmbeginns in Saigon ist, dort relativ verwahrlost in irgendeinem Hotelzimmer vor sich hinsieht und dann einen Auftrag bekommt, ich glaube, für die CIA einen Auftrag zu erfüllen, durch den Vietnamkrieg hinter die Grenzen Vietnams in den kambodschanischen Dschungel einzudringen, um einen ja desertierten oder Despoten namens Colonel Walter E. Kurtz, gespielt von Marlon Brando, zu liquidieren, um das mal so ganz militärisch-politisch zu sagen. Und das macht er mit einer kleinen Besatzung auf einem Boot, in dem dann auf einem bestimmten Fluss entlang gefahren wird und auf dieser Fahrt, auf dieser, ja, man kann schon wiederum sagen, genauso wie das bei 2001 der Fall war, auf einer Irrfahrt ereignen sich dann links und rechts des Flusses einige Sachen und einige Hindernisse, einige Sequenzen, die den ganzen Film dann aus meiner Sicht zu was Großem machen. Und wir können wir vielleicht nochmal drauf zu sprechen kommen, warum der Film für mich so groß ist, warum ich denke, dass es ein großer Film ist und du denkst, dass es an manchen Stellen vielleicht auch eher
Nicht, ich finde schon, dass das ein großer Film ist und auch ein absolutes Meisterwerk ist. Ich finde nur, dass man diesem Film seine Größe zunächst einmal nicht so richtig anmerkt, sondern dass das eher sich verschärft im Verlaufe des Films, weißt du? Also ich habe zu Beginn oder in den ersten Szenen oder so, sagen wir mal vielleicht so die erste Hälfte, habe ich nicht das Gefühl, hier etwas sehr Großes zu sehen, sondern einfach nur einen sehr, sehr komplexen, großartigen Film trotzdem. Allerdings habe ich noch nicht dieses Opulente, dieses Monumentale wie bei 2001 gespürt. Bei 2001 hatte ich das von Start weg, dass ich dachte, okay, das ist jetzt was ganz, ganz Großes, vielleicht auch in weiten Teilen Undefinierbares, was vielleicht auch meinen Horizont in gewisser Weise übersteigt. Das Gefühl hatte ich bei Apocalypse Now über weite Strecken nicht. Erst je näher man dem Ende dann kommt, desto eher verschärft sich das Gefühl dann.
Also von Anfang an hatte ich das Gefühl auch nicht. Natürlich schwebt irgendwo im Hintergrund so dieses Wissen natürlich mit, dass es einfach ein Meilenstein ist, dieser Film. Den kann man sich, glaube ich, wenn man sich für Film interessiert und nicht als allererstes Apocalypse Now schaut, nicht erwehren, dass man einfach schon weiß, dass der Film einfach ein Klassiker ist. Für mich war dann so diese Initialzündung, dass ich mir dachte so, boah, also was hier abgeht, ist ja ganz schön krass. Also waren einfach diese Kriegssettings mit Hubschraubern, mit brennenden Häusern, mit Massenszenen nicht, aber es waren schon so viele Statisten im Hintergrund und so dieses Blocking und so diese Szenerie. Das war alles schon relativ opulent. Also da ist man jetzt nicht irgendwie mit einer Steadicam irgendwo jemanden durchs Gebüsch hinterhergerannt, wo dann vielleicht so 2-3 Mann irgendwie auf einem Überlebenskampf sind und sich dann irgendwie durchschlagen müssen, sondern das war alles schon sehr, sehr aufgebläht, aber im positiven Sinne aufgebläht. Es diente halt in den jeweiligen Schauplätzen, die einzelnen großen Sequenzen, die man den Film unterteilen könnte, diente es auf jeden Fall dem Zweck, ja. Genau. Also ich hatte auch nicht von Anfang an das Gefühl, sondern das entwickelte sich dann einfach so, ich sag mal, ab der Szene mit Colonel Bill Kilgore, als dann dieser Napalm-Abwurf war.
Genau.
Da dachte ich mir so.
Ja, genau. Gespielt von Robert Duvall.
Genau.
Dem man ja auch, der schon mit Francis Ford Coppola öfter mal zusammengearbeitet hat. Also er hat ja auch in den ersten beiden Filmen der The Godfather-Trilogie, der Pate-Trilogie mitgespielt. Da hat er den Consiglieri, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Er hat einen deutschen Namen gehabt. Ah, verdammt, okay. Hast du nicht gesehen?
Ich habe den ersten Teil gesehen, aber ich habe aber ist auch schon länger her, da habe ich jetzt nicht Robert Duvall erkannt.
Da kommt direkt, weil was die Zuhörerinnen und Zuhörer gerade nicht wissen, ich führe jetzt nebenbei eine Liste mit den ganzen Filmen, die ich Lukas dann in Zukunft mal geben werde. Und da schreibe ich mir gleich mal Pate 2.
Ja. Setze ich mir Pate direkt 3?
Pate, ich auch. Pate 3 können wir direkt hinten dran setzen. Ja, alles sehr sehenswerte Filme. Ja, genau. Also erstmal so ein bisschen was, ich habe ja schon gesagt, dass ich das Gefühl hatte, dass dieser Film relativ schnell vorbeigeht, sehr schnell rumgeht. Und ich habe das Gefühl, dass das an einer meines Erachtens relativ kurzen, einer relativ geringen Anzahl von Szenen überhaupt liegt. Nur, dass diese Szenen sehr, sehr lang sind. Also wir haben relativ selten oder relativ wenige Ortswechsel oder Zeitwechsel oder sowas, ne? Ich habe jetzt, ich habe meine Aufzeichnung während der zweiten Sitzung, meine Notizen, habe ich diesmal so angeordnet, dass ich Szene für Szene durchgegangen bin. Und ich bin, ohne dass man vielleicht jetzt diese ganzen Bootsfahrten, die man zwischendrin hat, die teilweise sehr, sehr kurz sind, also wirklich nur diese Großereignisse, ne? Da bin ich auf insgesamt 20 gekommen, die ich da gezählt habe. Und das fand ich schon sehr, sehr wenig. Ja? Dafür sind diese Szenen allerdings sehr, sehr lang gezogen. Also man erinnert sich da an diese große Playboy-Show, ne? Die geht eine ganze Weile, oder diese Szene, die man übrigens, das ist übrigens der größte Teil, der in der Kinofassung rausgeschnitten ist, dieses Dasein bei den Franzosen. Das fehlte in der Kinofassung von 79 komplett, war erst ab der Redux-Version zu sehen, was ich sehr schade finde, weil ich sie sehr wichtig finde, durchaus diese Szene für ein Verständnis des Films. Oder dann eben diese ganze Szenerie bei Kurtz am Ende, ne? Also man muss ja dazu sagen, er verfolgt ja diesen Kurtz, er soll ihn umbringen, Willard, ne? Und er wird sein Ziel am Ende auch dahingehend erreichen, dass er Kurtz erreicht und mit ihm ins Gespräch kommt, ne? Und diese ganzen, die Handlung besteht im Grunde genommen daraus, dass man an verschiedene Stationen immer weiter kommt. Das heißt, er fährt diesen Fluss mit seiner Crew immer weiter runter, dem Ziel näher. Es ereignen sich verschiedene Ereignisse. Und während dieser Fahrt wird uns dieser Colonel Kurtz sehr, sehr stark geschildert über Fotos, über irgendwelche Artikel, Berichte und so weiter, dass das halt der absolute Supersoldat ist, ne? Also jemand, der sehr, sehr viel erreicht hat bereits in der Armee. Und man fragt sich über den Film hinweg so ein bisschen, warum ist er da eigentlich ausgestiegen? Mhm. Er hatte doch im Endeffekt alles. Mhm. Ja? Und der Grund, es ist dann auch ein sehr witziger Grund, warum er verfolgt wird. Er soll jemanden umgebracht haben. Und er soll verrückt geworden sein und seine Methoden seien nicht tragbar. Die Methoden, die Colonel Kurtz in Vietnam angewendet hat, sind nicht tragbar. Sind denn die Methoden, die wir so allgemein in diesem Film sehen, tragbar? Von Seiten der zum Beispiel Amerikaner.
Ja, natürlich spielst du da auf einen wunden Punkt des heroischen Westens an. Natürlich kann man jetzt vorweggreifen, rhetorische Frage natürlich nicht. Hm. Also diese Brutalität, diese Barbarei, sowohl seitens Kurtz oder seitens, ich nenne es einfach mal, der Amerikaner, das unterscheidet sich vielleicht in einer gewissen Zeitebene, in einer gewissen Form der Gewalt oder in einem gewissen Antlitz der Gewalt, aber nichtsdestotrotz kämpfen beide Parteien oder bekämpfen beide Parteien Krieg mit Krieg oder Tod mit Tod, wie man das möchte. Also es hält sich eigentlich die Waage. Und das eröffnet aber schon einen großen Diskurs, den diese Bootsfahrt dann schon thematisiert. Also man startet an einem gewissen Punkt A und endet an einem gewissen Punkt B. Und auf dieser Fahrt ereignet sich ja schon wie so eine Art Metamorphose, also so ein transgressiver Wandel, der sich dann so schleichend wie so ein langsam schwelendes Gift in den Köpfen und in den Menschen und in dieser ganzen Umwelt, in dieser ganzen Zivilisation. Zivilisation übrigens auch ein gutes Stichwort, wenn es jetzt um den Krieg geht. Genau, wie sich das dann so langsam ausbreitet und immer mehr anschwillt und anschwillt und anschwillt, bis dann ja letztendlich die Lyse, die Ekstase oder sag ich mal das Ziel da ist, Colonel E. Kurtz nun gegenüberzustehen und jetzt mit ihm ins Gespräch zu kommen oder ihn zu töten oder mit ihm zu parlieren, wie man das so schön sagt. Hm. Aber nochmal ganz kurz zu deiner Ausgangsfrage. Jetzt diese Art böse seitens Colonel E. Kurtz und seitens der Amerikaner unterscheidet sich halt durch diesen Anspruch der Amerikaner, zivilisiert zu sein. Hm. Also das ist quasi so diese Arroganz. Man ist die Superiore, die wie sagt man das, normaler.
Normaler.
mir fällt nur das englische Wort superior ein.
Ach so, überlegen.
Überlegene Instanz, die überlegene Macht, die, sage ich mal, im Kopf der überlegenen Macht, als gegen Wilde, gegen Aussätzige, gegen Kriminelle, gegen Barbaren, und das macht einfach den Unterschied. Der Unterschied besteht faktisch, wenn man das jetzt objektiv sieht, nicht, aber aus den Augen der Amerikaner, den dann natürlich auch zumindest zu Anfang und bis zu zwei Dritteln des Films auch Willard verhaftet ist, aus dessen Sicht man dann oder aus in dessen Gedankenwelt man dann ja auch eintaucht, und in der Gedankenwelt wird dann ja Colonel E. Kurtz aus so einem Dossier heraus immer weiter irgendwie personifiziert und man darf so an der Gedankenwelt teilhaben, wer Colonel E. Kurtz ist und wie Martin Sheen das nicht bewertet, aber wie es auf ihn wirkt. Also das wird dann ja immer mal in so kleinen Monologen auf irgendeiner ruhigen Bootsfahrt ganz nett erzählt, wie Colonel E. Kurtz wirkt und wer Colonel E. Kurtz eigentlich auch ist. Eigentlich auch eine ganz nette Sache, mal so einen Charakter in so eine Geschichte einzuführen, einfach nur aus den Gedanken eines Zweiten. Aber es wirkt auf jeden Fall. Man weiß trotzdem, es ist irgendwie eine Eminenz, eine Präsenz, eine Aura im Film, die eine gewisse Achtung oder einen gewissen Respekt oder auch ein gewisses Ansehen erfordert, die ein gewisses Charisma hat, ohne dass die Person bis Stunde 1 Stunde 50 irgendwie gezeigt wurde, weiß man, oh. Also dieser MacGuffin oder wirkt da natürlich dann schon für die Handlung, aber auch ja, für diese dramatische Steigung der Spannung oder gezielt natürlich.
Absolut, ja. Also man ist richtig gespannt darauf, diesen Menschen dann zu sehen, ne? Also was mit dem passiert
Genau,
ist, was
ja.
so, wie konnte es sein, dass dieser wirklich in den Augen auch der Army eigentlich perfekte Soldat, wenn man so möchte, so von diesem Weg abgekommen ist, ne? Und ich möchte aber noch mal kurz zurück zu dem Punkt mit der mit den Handlungen oder mit den tragfähigen Handlungen, den ich aufgeworfen habe. Denn das ist was man zu Beginn des Films relativ klar sieht und was wir auch auf historische und aktuelle politische Konflikte immer wieder beziehen können eigentlich. Das ist diese Freund-Feind-Unterscheidung, die wir dort eigentlich haben, ne? Also wir haben im Prinzip, also Carl Schmitt, der nationalsozialistische Staatstheoretiker, hat mal von der Freund-Feind-Unterscheidung gesprochen, im Sinne von, das ist eigentlich das Politische. Wenn ich einen Freund habe oder wenn ich weiß, wer meine Freunde sind und meine Feinde sind, also gar nicht so im Sinne von, ich muss die vernichten, sondern es gibt eigentlich einfach eine Position, die ich einnehme und eine Gegenposition, wenn man so möchte, ne? Wenn man allerdings das Gefühl hat, dass man mit dem Feind gar nicht mehr kommunizieren kann, dann spricht man von der absoluten Feindschaft. Das ist dann ein Punkt, ab dem jedes Mittel richtig ist. Nicht richtig ist, sondern gerechtfertigt werden kann, ne? Und das ist was man meines Wissens auch, ich habe mich extra vorher noch mal ein bisschen belesen, was man im Vietnamkrieg sehr stark gehabt hat. Also mit der Tet-Offensive hat man dann auch gesagt, das ist eigentlich vollkommen egal, ob wir hier Soldaten umbringen oder ob wir Frauen oder Kinder umbringen, sondern um das mal so lapidar zu sagen, gegen diesen Feind ist eigentlich jedes Mittel recht und wir bomben die einfach zu und es ist vollkommen egal, ne? Das ist auch etwas, was man teilweise im Nahen Osten so macht. Also die Zivilistentode steigen unaufhörlich. Und das ist auch etwas, was man im Endeffekt im Nationalsozialismus hat. Deswegen kommt der Begriff her, dass eben der Jude, wenn man so möchte, der absolute Feind ist, der, mit dem man nicht mehr kommunizieren kann. Das ist so ein, also man könnte sagen, es kommt so eine moralische Bewertung damit rein, ne? Dass wir auf der einen Seite die Guten und auf der anderen Seite die Böse haben. Das wird in dem Film ja auch so artikuliert, ja, dass das Grauenhafte, das Böse und so weiter, dem er sich jetzt angeschlossen hat, der Colonel Kurtz. Und das ist so ein Punkt, wo der Film erstmal relativ nah an den realen Ereignissen von Vietnam ist, aber er geht dann doch relativ schnell davon weg, so als so ein rein historienbasierter Film nur zu wirken, sondern er will eigentlich noch viel, viel mehr aussagen, wenn man so möchte, ne?
Auf jeden Fall. Ich hatte das versucht schon mit Bill Kilgore
Ja,
anzudeuten. Diese
genau,
Szene, wenn
ja.
es da ums Surfen geht,
Ja.
mitten im Kriegsgebiet, da wird ja schon diese Absurdität des Krieges noch am Krieg gezeigt. Also man stellt den Krieg dar, den Kampf gegen den Vietcong mit diesen einzelnen Offensiven, mit diesen Helikopterangriffen oder mit diesen Napalmangriffen. Und man zeigt schon den Vietnamkrieg, wie er wahrscheinlich passiert ist, in aller Brutalität. Und dann natürlich nach dieser Szene, möchte ich sagen, geht es dann so langsam in eine andere Richtung, dass sich der Film dann, ja, sage ich mal, von seinem übergeordneten Narrativ des Vietnamkriegs löst. Natürlich links und rechts treten immer noch mal so ein paar Überbleibsel auf, die dann aber vielleicht wirklich noch zum Vietnamkrieg gehören wollen und noch so eine Art, ja, so Kriegsstolz in sich tragen, aber dann doch schon sehr absurd oder surreal oder abgedriftet wirken, wie eben diese ominöse Szene mit dieser Playboy-Veranstaltung, die ja dann ein Stück weit schon relativ morbide wirkt. Also man muss sehen, dass dieser Bootskahn mit dieser Besatzung um Captain Willard da so unwissend einfährt in eine große Arena, eine Betonarena mit Leuchtreklame, hell beleuchtet, mit einer großen Bühne, einem großen Zuschauerrang. Zu Anfang sind da noch so einige Arbeiten, organisierende Arbeiten, die da stattfinden. In das Getümmel kommt dann Captain Willard und seine Besatzung. Und dann sieht man halt so, wie so Playboy-Bunnies wahrscheinlich aus den USA eingeflogen werden, mitten im Helikopter da runterkommen. Die ganzen Ränge sind gefüllt mit GIs. Und da zieht sich da, ja, sag ich mal, eine Show ab, dass die Playboy-Bunnies, die auch irgendwie personifiziert sind, also die eine sieht aus wie ein Indianer, die andere wie so Captain America-mäßig und die andere noch irgendwie anders. Also so schon so diese Identifikationsfiguren der USA.
Während die Vietnamesen hinter dem Zaun stehen, wollte ich nur kurz einwerfen.
Ja, genau, ja. Vollkommen richtig. Also es ist ja auch so ein Motiv, was, also dieses im Hintergrund sein der Vietnamesen, was man, glaube ich, auch in manch anderen Szenen noch findet. Da gibt es ganz nette Analysen im Internet, die das so ein bisschen Szene für Szene aufschlüsseln, wo da die Bezüge zwischen den einzelnen Szenen sind und wie man die deuten könnte. Mhm. Aber auch gerade diese Szene zeigt die Absurdität des Krieges, des Vietnamkrieges, was da geboten wurde, dieses Herstellen von einer Normalität im Unnormalen. Also man versucht da den Leuten, den Soldaten, die ausgelaugt sind, die traumatisiert sind, die vielleicht auch kriegsmüde sind oder krank sind, psychisch wie körperlich, denen noch irgendwas zu bieten, indem man so ein Stück der Heimat und ein Stück Befriedigung dieser Urinstinkte oder so dieses Banalen, so dieser sexuellen Befriedigung, indem man das nochmal aufbietet im Kriegsgebiet, um ja die ja, Soldaten, sage ich mal, irgendwie bei Stimmung zu halten. Das Ganze wirkt schon sehr kurios, passt aber so zu dieser abseitigen Szenerie. Also ich hab da so einen ganz netten Vergleich gefunden, den ich in meinem anfänglichen Geschichtsstudium das erste Mal kennengelernt habe. Und zwar gibt es ja bei den Griechen, das hatten wir sogar im Lateinunterricht noch in der Schule, gibt es ja, glaube ich, den Hades, so diese Unterwelt. Und da gibt es ja auch diesen Fluss Styx. Und der beginnt, sag ich mal, auch an einem Punkt A. Und dann geht man ins Boot, muss irgendeinem Fährmann irgendwie so ein paar Münzen aufs Auge legen. Irgendwie so war das. Und dann beginnt man auch irgendwie um diesen Hades so zu fahren und muss dann an irgendeinem Punkt B wiederum aussteigen. Und links und rechts sieht man dann auch so einzelne tote Leichen, Irre, die da so ja wahnwitzig und wahnsinnig und ja, so ein bisschen ziellos umherirren, ohne wirklich zu wissen, was sie eigentlich hier in der Unterwelt machen. Dort, wo das Böse, das Grausame eigentlich regiert und wo es kein Entkommen gibt. Und das hat für mich so ein bisschen die Parallele eröffnet zwischen so dieser Unterwelt, wird dann auch, glaube ich, nochmal in Dantes Inferno aufgegriffen, dass man dann zu diesem Tartaros dann immer näher kommt und alles wird immer mehr Lava und mehr Feuer und es wird heißer und es wird, sag ich mal, psychedelischer und man kommt immer näher irgendwie an den Rand des Wahnsinns. Und so ist das für mich in Apocalypse Now auch, bis auf die Szene mit den Franzosen, die mich dann so ein bisschen rausgeholt hat. Also ich dachte da bei der ersten Sichtung tatsächlich, oh hier, jetzt stehen da Soldaten im Nebel, jetzt haben sie Colonel E. Kurtz gefunden. Aber dann kommt man da zu irgendwelchen Kolonialisten, die dann ja doch irgendwie noch versuchen, zivilisiert zu leben. Das holt einen da so ein bisschen raus. Wobei wiederum, wenn man dann vielleicht so die politischen Verstrickungen und die ganzen geschichtlichen Hintergründe zwischen Frankreich und den USA und so die Vergleiche sieht, dann ist es vielleicht genauso eine Misere wie die ganzen anderen Stationen auch, wenn man das mal so versucht zu relativieren. Aber ja, genau, ich habe das versucht immer mit dieser Irrfahrt irgendwie wie so eine Parabel, das ist einfach so eine Parallele vielleicht besteht, an deren Ende dann so dieser Teufel, so diese Urkraft, diese Personifikation des Bösen wartet.
Das ist interessant. Also Vietnam als Irrfahrt, also im Prinzip auch so als ein unbekannter Ort, der irgendwie so am Ende steht, ne? Also so der Weg zum Tod, wenn man so möchte.
Da wären wir wieder bei vielen anderen Filmen der 60er, 70er und 80er, bei vielen Exploitation-Filmen, ja. Aber auch bei Filmen wie zum Beispiel von Boorman, Deliverance, beim Sterben ist jeder der Erste. Hm. So diese Grenzfilme, so dieses Überschreiten einer Grenze, ja. Unbekannt und so weiter, man kennt's.
Ja.
Oder was mir auch auffiel, Agire von Werner Herzog.
Ja, ja stimmt.
Da habe ich große, große Parallelen gefunden, da ja. Bei Agire auf diesem Floß, da in diesem Boot in Apocalypse Now. Hm. Umso näher man kommt, gut, man hatte keinen Klaus Kinski, man musste Marlon Brando nehmen.
Hm. Schade.
Der vielleicht nicht ganz so vom Wahnsinn geküsst ist wie Klaus Kinski, aber dann doch, ich glaube, auch Marlon Brando galt schon als Enfant terrible.
Spätestens seit er seinen Oscar abgelehnt hat für Der Pate.
Ja.
74, glaube ich, war das.
Und da kann man schon so gewisse Parallelen erkennen, die sich dann so in einem gewissen Filmgenre oder so einen Subgenre zuordnen lassen, dass man einfach auf einer Reise ist, auf einer sehr pessimistischen, auf einer schwarzen Reise in den Untergrund, in das Böse, in das Grauen, in den Tod und alles, was einem noch Schlechtes einfällt. Mhm. Das kommt da alles so ein bisschen zusammen, ja.
Ja, finde ich super interessant. Also ich habe ein paar Interpretationsansätze zu dem Film, aber das ist einer, der mir tatsächlich durch die Lappen gegangen ist, dieser Bezug auf so eine griechische, auf diese griechische Fahrt in der Unterwelt und so, finde ich ziemlich interessant. Macht auch alles Sinn. Also
es zieht sich halt so durch. Also als man so diese ganzen Feuerfontänen sieht und diese Explosion, das hat mich dann schon an so einem Bild die Hölle von Hieronymus Bosch erinnert. Irgendwie so dieses durchtriebene, abseitige Böse und so auch so ein bisschen so manipulierende, so es gibt im Lateinischen, jetzt komme ich mit meinen Lateinischkenntnissen, gibt es das Wort persuadere und das bedeutet so süß machen und jemanden so, also im Englischen gibt es da auch, glaube ich, persuasive. So dieses Manipulierende, so dieses leicht Unterwandernde und dann kommt das so von unten hoch, schmiert einen so Honig ins Ohr und fängt einen dann aber doch irgendwie im Bösen, so diese Verführung.
Du meinst die Satisfaction geben, die man nicht
ja,
bekommen kann?
Genau, ja. Guter Punkt, ja.
I can't get no satisfaction.
Genau. Ja. Kann man vielleicht auch mal drauf zu sprechen kommen, Apocalypse Now und die Popkultur.
Absolut.
Ist ja auch ein Riesending.
Ja.
Ja, du hast geholt.
Ja, nee, das ist ganz gut, dass du gerade so ein bisschen dazu überleitest, zur Popkultur.
Gerne.
Weil ich finde diese Hölle, die du gerade beschrieben hast, sehr, sehr interessant. Ich würde sagen, dass Apocalypse Now dahingehend allerdings noch viel, viel deutlicher ist. Und ich würde sagen, dass diese Hölle in gewisser Weise als eine eigens erschaffene beschrieben wird in diesem Film. Also im Prinzip, das ist noch was ich beim historischen Exkurs ein bisschen vergessen habe. Der Vietnamkrieg war ja im Endeffekt erstmal ein ideologischer Krieg, wo es darum ging, wie sieht Ostasien eigentlich aus? Ne? Also da gab es ja im Prinzip diesen Konflikt, den wir generell im Kalten Krieg hatten, also Kommunismus versus kapitalistische Demokratie, wenn man das so möchte, ja, also so dieses amerikanische Ideal. Und das ist ja was, worum dann auch in Vietnam und in Kambodscha und diesen ganzen Ländern da drumherum gekämpft wurde. Ne? Und ich finde, dass dieser Film das halt aus einer, oder diesen Konflikt zum Anlass nimmt, um eine westliche oder spezifisch eine amerikanische Perspektive zu zeigen und diese in gewisser Weise zu kritisieren. Also in überspitzter Form auch darzustellen, was machen die da eigentlich so richtig? Denn das, was wir da sehen, ist ja im Prinzip eine Art Kolonialisierung und wir zwingen im Prinzip unsere Lebenswelt, zwingen wir diesen Menschen auf, beziehungsweise wir schaffen uns dort eine Lebenswelt, die sehr, sehr stark an die unsere erinnert. Es gibt in dem Film dann auch den Satz, je weiter wir weggehen von unserem Zuhause, desto mehr wollen wir das herstellen, was wir kennen. Ja. Und das ist etwas, was vor allem in diesen Szenen mit Robert Duvall, ich nenne jetzt einfach Robert Duvall, ich vergesse immer die Namen von Filmcharakteren. Kilgore heißt er.
Kilgore, ich mir genau. Aufgeschrieben, also ich fand, das passt auch so Kill und Gore.
Ja, ja, ja. Das ist eigentlich wunderbar.
Zu diesem Typ.
Genau. Dass er dann im Prinzip diese ganzen Leute wegbombt, um da erstmal eine Runde zu surfen und so, ne? Und dass wir dann später in der Nacht eine Beachparty sehen mit diesen romantischen Gitarren da am Lagerfeuer und Willard beschreibt es sogar explizit als Beachparty. Und dann im Endeffekt, dass wir eigentlich so das klassische oder so eine klassische amerikanische Show dann in der nächsten Szene sehen, ja. Also da wird wirklich eine Bühne hingebaut für die ganzen Amerikaner, die Vietnamesen bleiben draußen, sondern Vietnam wird hier lediglich zu einer Kulisse, um das amerikanische Lebensgefühl wieder aufzubauen. Und das im Endeffekt auch, und das passt so schön zu dieser Reisebeschreibung, die du gerade gemacht hast, diese Höllenbeschreibung, dass wir das dann im Endeffekt auch auf dem Boot die ganze Zeit sehen, dass wir dann diese Rockmusik hören von den Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction, und das auch in einer Szene von, übrigens ist mir auch wieder aufgefallen, habe ich auch komplett vergessen, einem jungen Lawrence Fishburne, der da Clean spielt, richtig, so ja. heißt der Charakter, dieses Boot auch als Schlagzeug dann dazu benutzt und so, ne? Dass im Prinzip Vietnam hier als ein Ort genutzt wird, in dem man eigentlich so klassische westliche Popkultur abfeiert, ne? Und im Prinzip dann aber auch, und da musste ich wiederum an einen Film denken, den wir letztens gesehen haben, weil dieser Film ist für mich auch in gewisser Weise ein Film über das Urlaub machen, in gewisser Weise, also das fremde Kulturen besuchen, aber eigentlich bekommt man nur das, was man so ja. erkennt. Ich musste an Mondokane denken, ja. natürlich. Wir haben ja auch über diesen Film gesprochen und ja. wir hatten, man muss sagen, es ist so eine Pseudodokumentation von 1962. Im Endeffekt geht es so um das Monstrum des Menschen, um das mal so als Oberthema einfach zu definieren. Und da wird gegen Ende des Films wird eine Gruppe von Senioren gezeigt, die auf einer hawaiianischen Insel ankommt und dort, also es sind Touristen, und die werden dort von leicht bekleideten hawaiianischen Frauen empfangen, bekommen diese, wie heißen die Dinger, Blumenketten da umgehangen. Ne? Und das ist im Prinzip eigentlich genau das, was wir hier in Apocalypse Now nochmal in einer sehr expliziten Form sehen. Denn wir gehen ja relativ selten in Urlaub oder fahren in irgendwelche anderen Länder, um neue Kulturen kennenzulernen. Vielleicht mal so am Rande irgendwie.
Der Großteil auf jeden Fall nicht.
Ja. Der Großteil auf jeden Fall nicht, ja. Sondern eigentlich geht es mehr oder weniger so, ja, ich will mich entspannen, ich will mich an den Strand hocken und ich nehme vielleicht noch so ein bisschen was mit, lass mich gerne bedienen von den Leuten dort, ne? Und das ist etwas, also diese Domestizierung von fremden Kulturen, das ist etwas, was man hier in Apocalypse Now meiner Ansicht nach sehr, sehr klar sehen kann.
Ja, also ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Finde den Vergleich zu Mondokane auch ganz treffend. Ich würde das in Apocalypse Now vielleicht noch ein Stück weit militärischer sehen oder militärpsychologischer. Also dieser Vietnamkrieg ging ja 20 Jahre.
Von 55 bis 75, um ganz genau zu sein.
Und in diesen Jahren hat man erstens Zeit, um solche Strukturen natürlich zu errichten, aber auch um Zeit, um so einer gewissen Art der Kriegsmüdigkeit irgendwie entgegenzuwirken. Also ich glaube, die Sinnlosigkeit des Vietnamkriegs war nach den ersten Jahren irgendwo schon jedem klar. Gerade die, die dafür vielleicht ihren Kopf auch hinhalten mussten und gesehen haben, in was sie da richtig gelandet sind oder wie sie das begriffen haben. Aber man hat dann versucht, wenn schon nicht der Krieg oder die Sache des Kriegs die Leute dort hält und die Leute motiviert, dann müssen wir irgendwas tun, was ihnen in der Heimat gefällt, hier hinzubringen.
Genau,
also diese Transformation des Gewöhnlichen, des Alltäglichen, des, Heimischen in das Fremde. Aber also ich weiß nicht, ob man dann den Vietcong und diese ganzen Nordvietnamesen wirklich domestizieren wollte. Also da sind mir auch die Ziele des Vietnamkriegs nicht allzu geläufig, muss ich zugeben.
Ja, erzähl erst mal zu Ende.
Inwiefern dann das Ziel des Kriegs darin bestanden hätte, dort, sage ich mal, überspitzt gesagt, ein zweites Amerika zu errichten.
Ja, hast du vollkommen recht. Und das ist aber auch ein Punkt, also ich habe das schon so gemeint, dass das ein Punkt ist, ab dem der Film auch von Vietnam im Spezifischen weggeht, sondern eher auf diesen allgemeinen Punkt der Domestizierung fremder Kulturen geht. Ja. Also das nicht speziell auf, also ich wollte das jetzt nicht assoziieren mit den Kriegs mit dem Vietnamkrieg im Speziellen. Allerdings könnte man ja dann vielleicht sagen, wenn du dann schon sagst, man hat versucht im Prinzip, dass es den Soldaten vor Ort im Prinzip so weit gut geht, ne, dass man vielleicht so eine Art Domestizierung des Landes vielleicht so nebenbei aus Versehen vorgenommen hat. Ne?
Ja.
Und das finde ich ganz interessant. Also hier wird eigentlich mit westlicher Kultur Kulturraum zerstört von anderen Leuten. Mhm. Und das ist etwas, was wir wunderbar sehen in der Szene mit den Helikoptern. Wenn zu der Musik von Richard Wagners Walkürenritt Leute abgeschossen werden, und das sind explizit auch Kinder und Zivilisten, Frauen, ja. Zivilisten, genau, ja. Und das ist auch etwas, und dahingehend ist die erste Szene interessant, was wir genau in den ersten Bildern des Films überhaupt sehen. Wir sehen nämlich diese Palmen. Palmen sind erstmal für uns hier aus dem Westen was Fremdes, ja, das ist etwas Tropisches und so, das ist ganz weit von uns weg. Und dann wird mit dem Einsatz des Gesangs von Jim Morrison im Song The End from the Doors, gehen diese Palmen in Flammen auf, ja, also mit der also die Musik bestimmt im Prinzip die Zerstörung dieses Lebensraums.
Sogar die Eröffnungsszene, ne?
Da, ja, genau.
Also es gibt, glaube ich, auch die tatsächliche Version zu Apocalypse Now von The End, wo am Anfang des Stücks zu dem Drehen der Rotoren auch dieses Geräusch stattfindet,
ja,
und das alles so ineinander geht.
Ganz genau, ja.
Genau, ja, direkt am Anfang, also man kann sich das so vorstellen, man sieht, wie du schon sagst, der Film eröffnet, man sieht dieses exotisch-tropische, diese exotisch-tropische Totale, die dann in Flammen aufgeht, die Zerstörung des Schönen, des Guten wird gezeigt, des Natürlichen, und dazu spielt eben von The Doors, die natürlich auch in der Popkultur damals wie heute noch irgendwo eine Rolle spielen. Hm. Spätestens bei irgendwelchen Alt-68ern, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, oder irgendwelchen der älteren Musikkultur verwachsenen Fans werden die Lieder der Doors oder der Stones auf jeden Fall ein Begriff sein, und man wird da Parallelen oder so eine gewisse Passung erkennen können, die aber anfänglich vielleicht noch nicht da ist. Wenn da jetzt irgendwelche Rockmusik zu sowas gespielt wird, ist ja schon irgendwo ein Bruch. Man kannte aus diesem Classic Hollywood, man kannte dieses Monumentale, dieses ja. Orchestergetöse. Und nun wird da auf einmal Rockmusik von irgendwelchen, sag ich mal, zugekifften Musikern gespielt, zu einem Krieg, wo man natürlich auch schon so Achtung vorm Krieg und ein ernstes Thema und so weiter. Hm. Das wird dann durchaus von Coppola auch stellenweise persifliert, karikiert, ins ja fast schon Komische gezogen, dass man Beispiel bei Kilgore das einige Male schmunzeln muss. Es gibt ja auch diesen ikonischen Satz, ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen. Da sind dann schon immer so Momente, die so ein kleines Augenzwinkern in sich tragen, aber die natürlich auch diese Absurdität aufzeigen. Genau. Und da passt dann, wie gesagt, so diese Integration der Popkultur perfekt dazu.
Ist auch sowas Überzogenes bei Kilgore, was mich auch stellenweise so ein bisschen an Lee R. Ermey aus Full Metal Jacket erinnert hat. Ne? Also diese sehr ernsten Szenen, die dann aber so überzogen sind, dass sie dann schon sehr komisch wirken teilweise, ne?
Ja, er hat mich auch an Full Metal Jacket stellenweise erinnert.
Ja, stimmt. These boots are made for walking. Startet genau. Zu Beginn des zweiten Teils.
Richtig, ja. Vollkommen, ja. Hm. Aber auch so dieser Bruch. Es wird in Full Metal Jacket nicht so explizit dargestellt, oder es wird überhaupt nicht dargestellt, dass, sage ich mal, der Kriegsmüdigkeit entgegengewirkt werden soll. Aber trotzdem merkt man in Full Metal Jacket im zweiten Teil auch so eine gewisse Lethargie. So, wir können nicht mehr, wir wollen nicht mehr, wir sind kaputt, wir sind psychisch labil. Und es geht einfach nur ums nackte Überleben und darum, nicht verrückt zu werden. Den Schwierigkeiten ist man dann, natürlich ist es beides der Vietnamkrieg, und meiner Meinung nach bietet der Vietnamkrieg für diese Art von Diskurs genau den richtigen Nährboden. Krieg und eben dieses Sex, Drugs und Rock'n'Roll-Ding, was dann da irgendwo mitschwebte, aber letztendlich sehen wir ja an Captain Willard, der schon zu Anfang eigentlich total kaputt ist, ein psychisches, körperliches Wrack, dem irgendwie alkoholabhängig, gut, möchte ich jetzt nicht sagen, aber hat auf jeden Fall viel Alkohol getrunken, er trinkt auch während des Films viel Alkohol. Ja, dieser Opiumkonsum, der Marihuana-Konsum, und dieses damit in Verbindung stehende, dieses Psychedelische, dieses Bewusstseinserweiternde und dieses Wahnhafte des Krieges und der Drogen und dieser ganzen Stimmung, die da entsteht in diesem Schmelztiegel, das passt alles zum Vietnamkrieg und passt alles zueinander. Und dann wiederum natürlich auch, um andere Diskurse irgendwie weiterhin zu öffnen, die natürlich Coppola dann in den weiteren Szenen abseits des Vietnamkriegs, wie du schon sagtest, eingebaut hat, die dann natürlich auch für den Krieg in dem Film dienen, aber sich auch irgendwie abstrahieren lassen auf ganz andere Beweggründe, beispielsweise eben der US-amerikanischen Kolonialisierung, der Amerikanisierung.
Gott. Ach, Amerikanisierung, das wolltest du sagen.
Okay. Ja, genau.
Ja, zu dem Punkt mit der Popkultur wollte ich noch was sagen. Und zwar ist das in gewisser Weise, oder lässt sich hier, glaube ich, eine Parallele feststellen, zu einem anderen Film, den wir in dieser Podcast-Reihe bereits besprochen haben, von Stanley Kubrick, allerdings A Clockwork Orange, meine ich damit. Und zwar geht es hier eigentlich meiner Meinung nach auch darum, inwiefern Kunst eigentlich etwas, etwas ist, was aneckt, sagen wir mal, oder etwas, was so die Gesellschaft hinterfragt oder irgendwie gegen die Norm steht, wenn man so möchte. In der Clockwork Orange war das ja so, dass wir diesen Diskurs da bereits hatten. Das hat man bei der Katzenfrau gesehen, The Cat Lady, die diese ganzen Kunstwerke da in ihrem Zimmer hatte, zum Beispiel diesen riesigen Penis, den man da sieht, ne? Und das ist so Kunst, wo man vielleicht ein Jahrzehnt früher gesagt hätte, oh, das ist aber schlimm und so, ne, und das darf man ja nicht machen und so, ne. Und das lässt sich, glaube ich, ganz gut auf Apocalypse Now beziehen, denn diese Musik, die wir da hören von den Stones und von den Doors, ist ja, du hast ja schon so gesagt, man hat so dieses Klischee vom kiffenden Rocker da, ne, von diesem Typen, der gegen das System ist, wenn man so möchte, ne, und so. Und dann wird diese Musik allerdings zu einem reinen Konsuminstrument, wenn man so möchte, im Krieg, ne, also es wird im Prinzip, die Gefährlichkeit wird eigentlich dieser Musik genommen, ja. Also so das, was man vielleicht auch so in der Hippie-Bewegung als Friedenskultur dann etabliert hat, das wird ihm direkt genommen. Und das zeigt eben auch etwas, was vielleicht viele Menschen, die mit dieser Musik auch aufgewachsen sind oder die diese Musiker in gewisser Weise idealisieren, nicht wahrhaben wollen. Dass Kunst, glaube ich, immer ab einem gewissen Zeitpunkt auch in den ganz normalen alltäglichen Daseinszustand übergeht und überhaupt nichts Schlimmes mehr hat oder Aneckendes. Ne? Ich bringe da immer ganz gerne das Beispiel Rammstein, was ja heutzutage kompletter Mainstream ist. Ne? Also die haben früher von Kannibalen gesungen und sich in die Position von irgendwelchen, was weiß ich, schlimmen Menschen, Mördern und sowas hineinversetzt. Und heute ist das aber so harmlos eigentlich. Mhm. Ne? Und eigentlich erwartet man von dieser Band ja schon was Aneckendes, ne? Und wenn die dann im letzten oder vorletzten Jahr dann dieses Lied Deutschland rausbringen, ne? Wo dann irgendwie alle Menschen Deutschland singen, ne? Das ist dann irgendwie, da kann man sich dann vielleicht so ein bisschen als normaler Musikkonsument denken, oh, das ist aber krass, dass die sowas bringen, ist ja geil, Rammstein und so, ne? Aber es ist auch so erwartbar, dass sowas kommt in einer gewissen Weise, dass ich dem nichts abgewinnen kann, offen gesagt. Und das ist, glaube ich, bei dieser Musik von den Stones und von den Doors, die vielleicht andere Absichten mit ihrer Musik hatten, ne, ist das dann aber genauso. Also, dass diese Musik dann im Endeffekt eigentlich zu einem Teil oder zu einem Anpeitscher für die Soldaten im Vietnamkrieg wird vielleicht.
Also, da gehe ich auf jeden Fall mit. Ich finde, die Entwicklung, diese Abschwächung oder diese Entskandalisierung von Musik oder von Film geht ja irgendwo damit einher, dass sich jemand wie Coppola oder jemand wie Lars von Trier oder jemand wie Dario Argento oder Umberto Lenzi oder Ruggero Deodato, dass sie sich dazu bereit erklären, einem tabuisierten Thema oder meinetwegen jetzt auch Rammstein in dem Lied wirklich Deutschland zu rufen, mehrmals und das lautstark, nicht im positiven Sinne. Wenn man sich den Liedtext anguckt, da kann man durchaus die Kritik rauslesen, was natürlich auch gut ist, dass man da kritisch bleibt. Und genau das ist meiner Meinung nach so dieser Türöffner, warum Kunst Tabus angehen darf, nicht enttabuisieren darf, aber zumindest in die Waagschale schmeißen kann, um zu sagen, hier, was haltet dann davon, setzt euch mal damit auseinander. Auch so jetzt dieser Vietnamkrieg, der vielleicht 1979 oder Anfang der Dreharbeiten, als der Gedanke entstanden ist, Anfang der 70er, der da vielleicht noch vorsichtiger behandelt wurde, der da wo man sich vielleicht noch nicht so getraut hat, bis zum New Hollywood da ranzugehen und das wirklich aufzugreifen und kritisch zu hinterlegen, dass dieser Prozess erst stattfindet mit irgendeiner Integration von etwas Popkulturellen, also meinetwegen der Integration von den Stones oder The Doors bei Apocalypse Now, die dann eher einen Zugang schaffen, dass man vielleicht auch manche Szenen irgendwie cool findet. Und das findet man gut. Ja, coole Szenen, die sitzen am Helikopter, Flug der Valkyren und dann werden da alle abgeballert. Und dann kommen irgendwie eine halbe Stunde später die Stones und dann The Doors. Aber dann muss der Film dann natürlich auch so diesen Schwenk schaffen, wiederum in eine gewisse Ernsthaftigkeit zu kommen und dann wieder zu zeigen, na, so geil, wie ich es jetzt dargestellt habe, wie ich es darstellen wollte, ist es eigentlich nicht. Und genauso ist es in Filmen wie zum Beispiel Irreversibel mit der Schändung der körperlichen des fraulichen Körpers oder in irgendwelchen Kannibalenfilmen oder in irgendwelchen Filmen die Pädophilie. Es gibt da diesen Kinokontroversfilm Michael zum Beispiel, der so eine gewisse Art der Pädophilie aufgreift. Das sind alles Tabus, die sich eigentlich wie mit dieser Penisskulptur in Clockwork Orange, von der man sich eigentlich distanzieren möchte. Mit sowas möchte man sich nicht irgendwie zeigen lassen. Sowas findet nur hinter verschlossener Tür statt und da darf nur drüber nachgedacht werden. Gibt es also Denkverbote, dass sowas kriminell ist und so weiter. Aber Kunst, Filmkunst, Musikkunst kann meiner Meinung nach so diesen Prozess schaffen. Okay, wir überwinden jetzt so dieses Verbot der Antithese und stellen einfach zur These die Antithese. Also die These sagt, ist im Kontext der Gesellschaft, meinetwegen Gewalt gegen Frauen ist in Kunst und Gesellschaft verboten. So. Dann kommt ein Regisseur, greift das Thema auf, in aller Vorsicht, stellt die These, stellt das dar und das Ganze führt dann eben dazu, dass es legitimiert werden könnte oder legitimiert wird, Kunst nicht mehr als bloßen, stumpfen Exzess darzustellen und das zu verabscheuen und zu verdrängen, sondern in die Mitte der Gesellschaft zu rücken und darüber einfach zu diskutieren. Also da könnte Apocalypse Now auch meiner Meinung nach so ein gewisser Anstoß gewesen sein, sich wirklich unangenehmen Themen ambivalent zu nähern.
Ja. Absolut. Also wie gesagt, eines dieser Themen, also Kunst ist ja im Endeffekt, ich habe ihn, glaube ich, schon öfter zitiert, Stanley Cavell, der beschreibt, dass Kunst im Prinzip die Visualisierung von Philosophie ist. Und Philosophie wiederum ist das Nachdenken oder das Sichtbarmachen des Nicht-Sichtbaren. Ja? Also im Endeffekt das drüber nachdenken über die kleinsten Dinge, die wir eigentlich im Alltag sehen, die alltäglich sind, die wir nicht so beachten. Und dazu zählt eben dieser ganze Tourismuspunkt beispielsweise auch, ja, dass wir das nicht so wirklich hinterfragen und so. Und das wird ja in diesem Film dann auch an einer Stelle sehr stark, finde ich, mit einem Kolonialismus in gewisser Weise gleichgesetzt. Und das ist dann eben die Szene mit den, oder diese ganze Sequenz mit den Franzosen. Und das ist allerdings dann auch wieder ein historischer Bezug, der allerdings sehr ambivalent bleibt, ne? Nämlich zum Indochina-Krieg, der davor war, wo es im Endeffekt darum ging, dass sich eine kommunistische Bewegung in einem französischen Besatzungsgebiet in Vietnam befreien wollte. Und die haben dann auch diesen Krieg gewonnen und daraufhin haben sich eben dann auch, beziehungsweise davor haben sich schon Amerikaner mit eingemischt und Chinesen eben. die dann eben diesen Stellvertreterkrieg dort ausgeführt haben, wie man es halt im Kalten Krieg öfters hatte. Und dann ging eben dieser Krieg los, machen wir daraus eben einen kommunistischen Staat nach russischem oder chinesischem Vorbild oder einen kapitalistischen Staat nach amerikanischem Vorbild, ja. Und das ist eben dieser ganze Bezug, den man in dieser Szene mit den Franzosen sieht, weil er, dieser eine Franzose, der, wie kann man sagen, Vater von denen oder der Vorsteher von denen, wenn man so möchte, er sagt ja auch zu denen, seid ihr Amerikaner eigentlich bescheuert, wollt ihr wirklich unsere Fehler wiederholen, wollt ihr eigentlich das Gleiche wieder machen? Also auch diesen Weg der Kolonialisierung und dieser versuchten Domestizierung zu gehen. Und das ist etwas, was sie nicht verstanden haben, was allerdings, muss man sagen, Martin Sheen eigentlich auf seiner Reise versteht. Und das ist, glaube ich, im Endeffekt auch ein ganz interessanter Punkt, der immer wieder mitschwebt in diesen ganzen Szenen, nämlich dass wir im Hintergrund ja immer noch diesen Auftrag haben, dass er ja Marlon Brando, Kurtz, umbringen muss. Und da fragen wir uns natürlich, ist dieser Kurtz vielleicht auch, hat er vielleicht auch diese Passage mitgenommen und hat er auch diesen Weg durchgemacht und ist er sozusagen von diesem amerikanischen Ideal in gewisser Weise abgekommen, in gewisser Weise, und er hat dann diese Ziele aus den Augen verloren und sich in gewisser Weise befreit. Das ist eine Frage, die ich mir bis heute nicht beantworten kann und die sehr kompliziert, glaube ich, ist.
Das ist schwierig. Also so eine gewisse Form der Metamorphose, der irgendwie Transgression, muss ja Marlon Brando da als hochdekorierter Militäroberst da durchgemacht haben. Insofern könnte ich mir das schon vorstellen, dass da auf jeden Fall große, große Parallelen zwischen Marlon Brando und Martin Sheen bestehen in den Figuren,
Achso.
dass beide schon dem Militär verhaftet sind, eigentlich ja der USA gehören, für die USA dienen, aber dann doch in der Fremde durch diese ja verschiedenen Einflüsse, die im Krieg halt aufkommen, positive wie negative, natürlich eher negative, kommt es dann so zu einem gewissen, zu einer gewissen Form des Umdenkens, aber auch irgendwie in einer gewissen Form der Regression, der Rückentwicklung, wenn man Anfangs- und Endpunkt sieht, so diese, nennen wir es einfach mal, dieses zivilisierte Konglomerat der US-Militärs, die da intervenieren und leiten und stützen und operieren. Und am Ende sehen wir da diesen Fürst der Unterwelt in seinem kambodschanischen Tempel mit irgendwelchen Untergebenen, mit schmutzigen Maschinengewehren, irgendwelchen aufgespießten und gepfählten Leichen. Dann klafft das schon ganz schön, sodass man auch sagen könnte, das ist wie vielleicht wie so eine Art Zeitreise. Also jetzt hab ich auch mal drüber gelesen, dass auch so die Theorie besteht, dass man das irgendwie als Zeitreise bezeichnen könnte. Aber ja, meiner Meinung nach ist, sage ich mal, so dieses Bild, das Marlon Brando dort verkörpert, so eines indigenen Stammes, könnte ja durchaus heute, selbst heute noch irgendwie existieren, dass, sage ich mal, da Fremde vielleicht in irgendwelche indigenen Völker bestehen, die dann auch in irgendwelche Opferriten und irgendwelche kulturellen ja, Kosmen existieren lassen, die uns vielleicht noch verschlossen bleiben. Das trifft eigentlich auch ganz gut so in diese 68er, also diese Hippie-Bewegung. Man wollte sich irgendwie so von dieser ganzen Konsumgesellschaft und von dieser ganzen Wirtschaftsmacht und Wirtschaftlichkeit distanzieren und kam so zurück auf so dieses Interkulturelle und wollte so ein bisschen so diesen Habitus vielleicht des Gegenteiligen der damaligen Kultur einnehmen, dass man eben nicht seinen 6 bis 15 Uhr Job hat, dann irgendwie auf der Couch sitzt, 18 Uhr Abendbrot isst und dann geht alles wieder irgendwie von vorne los, dann guckt man die und die TV-Show, ist das und das und dann geht es wieder von vorne los, sondern dass man dann schon zu anderen Kulturen schaut, andere Glaubensrichtungen einschlug, ja, vielleicht dem Buddhismus, dem Hinduismus irgendwie oder Rastafari oder was es da nicht alles gab, dass man dem vielleicht verhaftet ist. Insofern könnte das auch irgendwie so dieser Prozess sein, der vielleicht nicht irgendwie historisch oder jetzt irgendwie zeitmäßig bedingt ist, dass das Ganze jetzt vielleicht eine Zeitreise sein könnte. Aber ja, für mich sind die Parallelen zwischen den Figuren, obwohl Martin Sheen, die Figur Martin Sheens, also Willard, bleibt recht unpsychologisiert. Also man bekommt sehr, sehr wenig mit. Am Anfang kann man sich so Sachen zusammenreihen, okay, raucht, säuft, ist ein bisschen verrückt, ein bisschen übergeschnappt, wird viel erlebt haben, hat, es wird dann ja auch bei diesem Briefing gesagt, er hat, sag ich mal, schon einige Einsätze erlebt und war viel alleine unterwegs, hat wahrscheinlich viel Elend schon gesehen, kam in die Heimat zurück in die USA, ist da nicht wirklich klargekommen, wollte wieder zurück und wollte für seine Sünden einen Auftrag haben, der ihn nochmal so in dieses Manipulierende reinzieht. Von dem er dann vielleicht nicht loskam, auch so wieder so diese Sünde, so dieser Apfel Vietnam, der dann so verlockend ist mit seinen ganzen Einflüssen.
Ja, ich würde ganz gern, bevor du da zu tief reingehst, ich würde nochmal kurz auf einen Punkt zu sprechen kommen, den du gesagt hast. Und zwar auf diesen Unterschied zwischen der Kultur, in der sich Marlon Brando am Ende befindet, und der amerikanischen Kultur. Also diese Taten oder diese Handlungen, die Marlon Brando angeblich tut, die werden ja als nicht tragfähig angesehen. Und ich glaube, dass dieses Bild, dass der Westen in gewisser Weise so zivilisiert ist, dass dieses Bild eigentlich nur besteht, weil wir es so gut kennen und von uns die Vorstellung haben, dass wir so zivilisiert sind. Ich habe nicht das Gefühl, dass in puncto Zivilisation ein derart großer Unterschied besteht, ehrlich gesagt. Auch, dass es vielleicht in der historischen Entwicklung keine so großen Entwicklungen gab, ne? Eigentlich das Thema, was wir in 2001 hatten, ne? Ja. Was man auch mal sieht, ne?
Ja.
Weil gerade in der Szene mit Robert Duvall sehen wir eigentlich diese Barbarei, ja? Also dieses, uns ist doch eigentlich scheißegal, was hier passiert, wir bomben einfach alles weg. Und ich habe mich dann vor dem Hintergrund schon gefragt, wie erstrebenswert ist eigentlich eine Kultur oder das Erschaffen einer Kultur im Fremden, in etwas, was man eigentlich nicht kennt, was man eigentlich auch nicht versteht, weil es einem fremd ist. Wie erstrebenswert ist eigentlich das Errichten einer Kultur, die dann in gewisser Weise auf reinem Konsum, auf reinem Genuss fußt, wo man sich sogar so weit von der Hochkultur entfernt hat, dass man sie eigentlich nur noch als Kriegsmittel einsetzt, wie man das im Film macht, ja? Also die hören ja nicht den Walkürenritt, weil sie sich mal mit Richard Wagner beschäftigen wollen oder mit der Nibelungensage, sondern das ist ja einfach nur ein billiger Gag, weil sie es geil finden, dann zu dieser Musik die Leute abzuballern. Ne? Das ist ja einfach nur eine Reduzierung auf so ein Instrument zur Demonstration der eigenen Macht und der eigenen scheinbaren Überlegenheit. Ne? Und auch der eigenen scheinbaren technischen Überlegenheit, denn wir sehen ja gegen Ende des Films, und das ist ja auch was man im Vietnamkrieg dann gesehen hat, dass diese technische Überlegenheit der Amerikaner ja nichts gebracht hat. Der Krieg ging ja verloren für die Amerikaner. Und es war ja so, dieser Krieg ging ja verloren, gerade weil sich die Vietnamesen so gut im eigenen Land auskannten, weil sie eben die Büsche und dieses ganze Land und so und die Geografie dieses Landes so gut kannten. Denn, also das sieht man ja dann kurz vor Ende, bevor sie bei Marlon Brando ankommt, dass diese ganzen Speere dann rausfliegen. Und der Kapitän des Bootes, ja dann von einem Speer umgebracht wird, und er ist ja ganz erstaunt. Er sagt dann nur noch, ein Speer. Also ich habe das so gesehen, dass er kann es gar nicht glauben, ne, dass er wirklich von einem Speer umgebracht wurde. Und dahingehend kann man sagen, dass vielleicht beide Kulturen in gewisser Weise aggressiv sind. Beziehungsweise bei den Vietnamesen muss man sagen, dass es ja in dem Punkt erstmal um eine Verteidigung geht, ne? Dass es aber eigentlich ganz, ganz billige Gelüste sind, auf denen diese amerikanische oder diese westliche Kultur basiert. Ne? Das ist zum einen Genuss auch von schönen Nahrungsmitteln. Das ist ja so ein schöner Bezug, den man sieht zwischen dem Beginn, als wir noch bei Harrison Ford sind, diese ganzen schönen Teller und dieses leckere Essen, dieses Roastbeef, was sie da essen, und dieses Festessen, was wir dann bei den Franzosen sehen, ja, die dann auch, du hast vollkommen recht, dass das sich so um eine Zeitreise handelt, denn das ist auch keine zeitgemäße Einrichtung, wenn man so möchte, sondern da muss man eigentlich nochmal ein Jahrhundert zurückgehen, um diese ganzen Möbel zu finden und so, ne? Dass es dahingehend eigentlich keine große Entwicklung gab und dass es eigentlich, wenn man so möchte, vielleicht auch einen technischen Fortschritt gab und vielleicht so einen gewissen Allmachtsanspruch, dass man das, was man selbst gut findet, so in die Welt tragen möchte. Aber ob das eigentlich die wirklich beste Art oder der wirklich beste Umgang mit dem Leben ist, sagen wir es mal so, oder der beste Umgang mit Zivilisation ist, das ist ja nochmal eine ganz andere Frage.
Also dieses Motiv, dass die Zivilisation eigentlich nur als sozusagen trojanisches Pferd existiert, oder als trojanisches Pferd nach außen transportiert wird, darin aber noch genauso ja, archaische Strukturen und Denkweisen und Mechanismen und Instinkte vorherrschen, die es eigentlich schon immer in der Menschheitsgeschichte irgendwo gab, die man auf ganz einfache Gefühlsregungen reduzieren kann. Das wird ja sogar von sehr, sehr vielen, also auch 2001 sehr, sehr vielen Filmen da reduziert. Ein relativ zeitgleiches Beispiel wäre eben zum Beispiel der auch Cannibal Holocaust. Das wäre jetzt ein italienischer Vertreter, den ich ganz gut kenne und auch sehr, sehr gut finde. Da wird dieser Dschungel, ist glaube ich da in Brasilien, als Green Inferno bezeichnet. Ich glaube, Vietnam wurde auch als grüne Hölle bezeichnet. Also die Parallelen sind da schon gegeben. Und in diesem Film Cannibal Holocaust geht es auch darum, dass ein Forscherteam ein indigenes Volk aufspürt und studiert. Aber das endet auch im absoluten Exzess. Und man sieht, und man sieht quasi, wie unzivilisiert der Mensch sein kann, wenn seine alten Strukturen, wenn seine angestammten Strukturen, wenn Werte, Moral, Ethik und alles, was dazugehört, auf einmal in weiter Ferne scheint. Dass man dann sich wieder so zurückentwickelt zu seinen, sage ich mal, so Urkräften. Fast schon tierhaft und einfach ja wild. Und das kann man ja auch etwas in Apocalypse Now sehen. So diese Rückzivilisierung kann man zum Beispiel bei diesem Surferboy relativ gut sehen, der sich dann auszieht, der dann kaum noch spricht, viel ja, Marihuana konsumiert, sich schminkt und auch schon aussieht wie so ein ja, Mitglied irgendeines indigenen Volkes.
Ja,
Das kann
cool.
man da wirklich ganz gut beobachten, aber in der Figur Martin Sheen ist es durchaus ambivalenter, dadurch, dass man in der Gedankenwelt oder so an diesem, an diesem ambivalenten Prozess Martin Sheens noch teilhaben kann. Also man hat eigentlich zu keinem Moment so richtig das Gefühl, okay, jetzt ist Martin Sheen auf die andere Seite gegangen. Er entfremdet sich von seinem ursprünglichen Charakter, das auf jeden Fall. Aber man hat immer noch so dieses Moment drin, so jetzt erledigt er seinen Auftrag, jetzt tötet er Colonel E. Kurtz und dann geht er wieder zurück und dann wird er nicht glücklich sein, aber er wird vielleicht noch die anderen auch umbringen oder so. Könnte man jetzt irgendwie fantasieren, wie man möchte. Aber so diese, so dieses Einfache dieser Zivilisation, die aber keine Zivilisation ist, das wird in Apocalypse Now meiner Meinung nach auch sehr gut dargestellt, wie aber in vielen Filmen. Also Aguirre ist auch so eine Entfremdung. Der Ton wird dann rauer, die Handlungen werden ja schroffer, werden unzivilisierter. Genau, ja, auf jeden Fall. Und da ist, also muss ich einfach nochmal betonen, ist so dieser Bruch auf jeden Fall gegeben, wenn man dann zu diesen kolonialen Franzosen kommt. In der Redux-Fassung ist das, glaube ich, noch mal etwas ausführlicher. Ich glaube, in Final Cuts sind da noch mal so ein paar Szenen weg. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas Wichtiges verpasst habe. Ich
Also,
glaube, eine Liebesszene, wenn ich mich nicht
ja,
irre.
Sieht man die Liebesszene nicht auch im Final Cut?
Es wird Opium geraucht, dann entkleidet sich die Frau und dann ist es, glaube ich, vorbei. Ja. Aber ich hätte gedacht, dass vielleicht noch irgendwie irgendwas an
Nicht aufgeschrieben.
Inhalt rumkommt.
Zumindest nichts, was ich jetzt in irgendeinem, was ich jetzt als wichtig erachtet hätte, oder was, also was zumindest jetzt für das,
Ja.
was ich hier aufgearbeitet habe, irgendwie wichtig
Abseits
war.
der optischen Reize gab es also nichts.
Genau, ja, könnte man so sagen.
Okay.
Ich würde ganz gerne mal noch so ein bisschen über das Ende sprechen, weil ich das für sehr, sehr schwierig halte, wie man das interpretieren könnte. Du hast schon so ein bisschen angedeutet, dass es im Prinzip eine Reise ist, auf der Martin Sheen sich auch in gewisser Weise verliert. Und eigentlich ist das ja das, was wir dann von Marlon Brando oder Marlon Brando ist ja bereits dann am Ende dieser Flussfahrt an einem Punkt, an dem er sich auch selbst eigentlich schon komplett verloren hat. Er ist ja nicht mehr dieser strahlende Colonel, den wir von den ganzen Fotos kennen, also dieses medial vermittelte Bild, was wir da bekommen. Und ich habe mich gefragt, ja, was ist eigentlich jetzt an diese Stelle getreten? Also, was man in den Gesprächen mit Marlon Brando dann mitbekommt. Also man muss vielleicht erstmal sagen, wie Marlon Brando inszeniert wird. Wir sehen auch, wenn wir ihn das erste Mal sehen, sein Gesicht sehr, sehr lange nicht. Es ist eigentlich so ein Schatten, der da drüber liegt. Und eigentlich haben wir hier keine wirkliche Person erstmal, also wirklich ein Individuum, was man da sieht, sondern es ist immer noch eine sehr abstrakte, fast schon göttliche Figur eigentlich, weil sie ja auch sehr weit oben ist, ne, in dieser kleinen Behausung da, und verehrt wird von den Einheimischen. Und ich habe mich gefragt, was an dieser Stelle, also was man, was, ich fange nochmal an bei dem Satz, den ich eigentlich sagen wollte. Was man ja in den Gesprächen sehr, sehr stark sieht, ist, dass Marlon Brando und auch in den Aufzeichnungen hört, dass Marlon Brando ja eine sehr, sehr große Abneigung gegenüber dem hat, was die Amerikaner ja personifiziert haben. Ne? Also er sagt dann auch so, ja, warmes Bier und kühles Bier und das Fleisch auf dem Grill, das ist nichts, mit dem ich was anfangen kann. Also er kritisiert schon dieses ganze Konsumverhalten, kann man sagen. Und er ist eigentlich jemand, der sich von dieser ganzen amerikanischen Kultur vollständig gelöst hat. Und dann habe ich mich gefragt, ist er aber jetzt ein Teil dieses neuen Volkes geworden? Hat er wirklich eine Fremdheitserfahrung gemacht? Und da würde ich aber auch sagen, dass er das eigentlich nicht gemacht hat, weil er ist zwar diese Gottheit, allerdings um sich so das Leben zu erklären und seine Umstände zu erklären, ist er immer noch sehr, sehr stark an den westlichen Lyrikern verhaftet, wenn man so möchte. Er sucht eigentlich die Antworten immer noch in der Kultur, in der er ist. Ne? Das heißt, er hat im Prinzip diese westliche Kultur von sich abgestriffen, kommt aber nicht so richtig von ihr los. Er ist, wenn man so möchte, eigentlich ein Mann ohne Identität. Beziehungsweise er ist eigentlich jemand, der auch diese Fremdheitserfahrung gar nicht gemacht hat. Ja, er ist ja immer noch so ein abstrakter Mensch und er ist natürlich auch dadurch, dass das Marlon Brando ist, ein sehr großer Schauspieler, wird das auch sehr stark rausgestellt, dass das eigentlich jemand ist, den man aus dem Westen sehr gut kennt, aber der sehr stark entfremdet ist. Ja, und das ist ja in gewisser Weise auch eine Wandlung, die Martin Sheen macht, ne? Der sich ja auch im Endeffekt nicht lösen kann von seinen westlichen Wurzeln. Also er führt diesen Auftrag ja am Ende trotzdem aus, ja. Also man kann ja jetzt fragen, warum macht er das? Ist es so eine Art Erlösung für die Schmerzen, die Marlon Brando Kurtz fühlt? Oder ist es dann im Endeffekt, weil der Film lässt es meiner Ansicht nach relativ offen, oder ist es dann trotzdem noch, weil da immer noch so ein gewisser Funken von Pflichtbewusstsein in ihm ruht, und er bringt ihn um und er schiebt vielleicht so diese Ausrede vor, ja, ich erlöse ihn von seinen Sünden in gewisser Weise, aber eigentlich mache ich es dann tiefenpsychologisch doch nur, weil ich meinen Auftrag erfüllen will. Und er bleibt ja dann auch nicht da, sondern er will sich ja dann auch wieder von dem Stamm entfernen, also auch diese Fremdheitserfahrung nach wie vor eigentlich nicht machen. Und da stellt sich die Frage, und das ist eigentlich auch diese Tourismusfrage wieder, wollen wir eigentlich, wenn wir uns weit weg von unserer Heimat empfinden, eine Fremdheitserfahrung machen oder wollen wir eigentlich trotzdem nur das in einer gewissen anderen Form, was wir schon kennen.
Das ist wirklich ein ganz, ganz schwieriger Punkt. Was auffällig ist, ist, dass man ja durchaus sehr deutlich sieht, dass sich das Äußere irgendwo angleicht. So diese Gesichtsbemalung, dieses ausdruckslose Gesicht, dieses Reden in langsamen Phrasen, diese fast schon leeren oder starren Blicke. Gerade Marlon Brando spricht da, oder Colonel E. Kurtz spricht da in fast schon so biblischen Versen, wie schon so eine, wie, fast schon wie eine Gottheit, wie er da so wahrscheinlich regiert. Und Captain Willard könnte da ja wie so ein Eindringling sein, der den König, sage ich mal, stürzt, um vielleicht an dessen Stelle schon zu treten. Man sieht ja dann durchaus die Parallelen, wenn er dann aus diesem Tempel nach der Ermordung rauskommt, dass da so, sage ich mal, so Kamera- und Bildeinstellungen dann durchaus auch so dieses von unten gefilmte, majestätische zeigen, ach hier, jetzt kommt er. Und auf einmal huldigen die Stammesmitglieder ihm auch und akzeptieren ihn. Und er hat jetzt Colonel E. Kurtz erlöst, getötet, gemeuchelt, wie man das jetzt so möchte. Aber trotzdem bleibt der Film eigentlich diese Antwort. Was ist jetzt Colonel E. Kurtz und was ist Captain Willard am Ende des Films? Bleibt der Film einfach einem ja schuldig. Also ich könnte keine irgendwie kohärente Antwort jetzt ausbrüten, was die Beweggründe sind, was irgendwie tiefenpsychologische Antrieb ist, weil der Film einfach da sehr vage bleibt und einfach so eine Entfremdung, so eine menschliche Entfremdung, so eine Entidentifizierung, also man löst sich eigentlich von allem, man wirft so dieses ganze Menschsein ab und agiert eigentlich nur noch als ja, als Gefühl, als Regung, als Instinkt. Das haben wir zum Beispiel auch bei der Leuchtturm zum Beispiel von Robert Eggers. Am Ende sind ja Willem Dafoe und Robert Pattinson auch einfach nur noch irgendwelche lebenden Wesen, die von ihren Gefühlen, von ihrem Innersten, von irgendwelchen Urkräften zehren und diese ganzen Höflichkeiten und diese Riten und tradierten Werte sind dann einfach weg. Und man sieht einfach ein identitätsloses, ein fehlgeleitetes, ein ja für unsere Begriffe wahnsinniges, geschminktes Wesen, das schmutzig ist, dass vielleicht irgendeine urzeitliche Waffe, eine Axt, ein Stock, ein Knüppel, irgendwas in der Hand hat, und einfach getötet hat. Also man ist also eine Parallelmontage mit dieser Schlachtung des Rinds. Ja, das ist eigentlich, also so, um jetzt vielleicht auch, vielleicht ist das auch so dieser Urknall, um Kultur oder um Identität zu stiften. Es gibt ja, also was quasi diese Ermordung Colonel E. Kurtz und die Ermordung des Rinds könnte quasi das sein, was in 2001 so dieses Entdecken, am Anfang dieses Entdecken dieses Werkzeugs ist, dass sich daraus dann vielleicht so, dass es so eine Initialzündung ist. Also man weiß natürlich nicht, was nach Apocalypse Now kommt, aber vielleicht erzählt Apocalypse Now das, was 2001 vorwärts erzählt, einfach rückwärts. Könnte ich jetzt mal so in den Ring werfen, die Theorie.
Ah,
Ja.
schön, ja. Ist ein interessanter Punkt, ja. Also wir wissen natürlich nicht, was danach kommt, aber das macht in gewisser Weise Sinn, dass dass dahingehend schon so was wie eine kulturelle Identität entsteht. Ich würde dem vielleicht entgegenhalten, dass es, glaube ich, schon bei den auch bei diesen Ureinwohnern in gewisser Weise eine kulturelle Identität gibt. Und ich hätte das jetzt eher so interpretiert, dass dieses Schlachten des Rindes eigentlich schon Teil dieser kulturellen Identität ist, ne? Also eine Opfergabe für ein höheres Wesen oder sowas, so könnte man das vielleicht interpretieren, ne? Ich fand das aber ganz interessant, was du dann auch gesagt hast zum Thema Urkräfte in einem Menschen. Denn der Film zeigt ja oder macht ja meiner Meinung nach nicht nur deutlich, dass wir im Endeffekt Opfer unserer Umwelt sind im Endeffekt, ja, also Opfer beispielsweise einer Konsumgesellschaft, dass wir nicht keinen wirklichen Ausweg finden, dass es eigentlich nur dieses eine Leben in diesem Leben gibt und dass es eine Alternativlosigkeit im Prinzip gibt. Zum anderen aber auch, dass wir Opfer unserer selbst sind. Also sowas wie unsere eigenen Triebe, Urkräfte und so, sowas wie ein Selbsterhaltungstrieb und so, ne? Also Colonel Kurtz, jetzt sage ich doch den Namen Colonel Kurtz. Und manchmal kommt Marlon Brando, manchmal kommt Colonel Kurtz. Er schwärmt ja dann von diesen Leuten, er erzählt ja dann diese Geschichte von den Leuten, die sich geimpft haben und dann vollkommen ohne mit der Wimper zu zucken ihre Arme abgehackt haben, ja? Einfach dieses komplette Loslösen von einer Liebe für sich selbst oder also Loslösen vom Wichtignehmen der eigenen Existenz, wenn man so möchte, ne? Und das ist in gewisser Weise eine Freiheit, die wir als Menschen eigentlich nicht haben und die auch Marlon Brando in gewisser Weise sucht oder zu suchen scheint, weil er ja das bewundert, ne? Das heißt, eigentlich hängt er ist immer noch sehr, sehr stark geprägt, sowohl von der westlichen Kultur in Form von den Schriften, die er liest, zum anderen aber auch Opfer seiner eigenen selbst. Und ich glaube, es ist so ein Bedauern, dass diese absolute Freiheit eigentlich nicht entstehen kann oder nicht sein kann, ja? Also dieses komplette Loslösen von dem, was uns als Menschen ausmacht. Und das wäre ja dann das, oder damit würde er sich ja dann von allen anderen Menschen unterscheiden, das wäre ja dann vollkommener Individualismus eigentlich, wenn man es so möchte, ne? Und das scheint so ein bisschen zu bedauern. Das ist aber auch ein Punkt, den der Film dann nicht so weiter verfolgt, sondern er nimmt das und lässt es dann so stehen. Und wir können im Endeffekt fragen, okay, was meint er damit? Ne? Und das war jetzt nur so ein Interpretationsstrang, so wie ich das gesehen habe, aber ne? Weiß nicht, ob du da.
Ja, also Also ich sehe, also ich habe das so ein bipolares Bild vor Augen. Also wirklich am Anfang sieht man einfach ja, die US-Amerikaner, wie sie, also das ist eigentlich schon ein gewohntes Bild, dass Amerika Krieg führt mit Panzern, mit Helikoptern, mit Waffen und so weiter und so fort. Und dass da viele Menschen in den Krieg ziehen, die brutal handeln, die brutal agieren, die töten und so weiter. Und dass Krieg, Waffen und so Sex, Drugs und Roll, das gehört ja zur Identifikation der amerikanischen Gesellschaft in den Jahren. Das ist ja tief verwachsen, dass man sich damit identifiziert. Und dass man da auch quasi ein Opfer sucht, sei es jetzt Vietnam, die auch unschuldig sind, möchte ich nicht sagen. Aber die Intervention ist trotzdem wahrscheinlich aus politischen Gesichtspunkten nicht gerechtfertigt gewesen. Da möchte ich mich jetzt aber nicht aufs Glatteis wagen, da bin ich nicht sattelfest. Und am Ende sieht man genau das Gleiche. Eben in einer anderen Kultur, in einer für uns unzivilisierten Kultur, in einer fremden Kultur, in denen Vietnam oder der Vietnamkrieg einfach dieses Rind ist, was da halt so geschlachtet wird. Und trotzdem denken alle, ja, wir sind das, wir können jetzt das Rind schlachten, unsere Kultur gründet sich aus diesem gefundenen Opfer. Sei es jetzt, also, Nicht-Zivilisation und USA stehen da, also Pluspol meinetwegen USA, Minuspol ist dann eben diese unzivilisierte, pagane Gruppe an Menschen, die sich um Colonel E. Kurtz versammelt haben in dieser kambodschanischen Stätte. Und man kommt einfach vom Gleichen ins Gleiche, also das ist wieder so dieses Parabelhafte, dass am Ende ein Punkt A stattfindet und am Punkt B ist eigentlich. Ist es anders aus unseren Augen, aber irgendwie auch nicht. So, es gibt auch wieder Menschen, die sich um irgendeinen scharen, um den US-Präsidenten Nixon, bla, und der sagt, der wird getötet und dann alle hinterher und super, den töten wir und das machen wir und zack, Kopf ab. Und jetzt finden wir uns toll und das stärkt unsere Identität und unseren Glauben und unseren Mut. Und das sieht man am Anfang und am Ende.
Also eigentlich gibt es gar keine richtige Entwicklung. Sondern man könnte sogar sagen, weil das wird ja auch vom Film schön artikuliert, dadurch, dass wir zu Beginn und zu Anfang diese Überblendungen sehen mit Martin
Ja,
Sheens Gesicht und gleichzeitig läuft ja in beiden Versionen The End
das
von
stimmt,
The
ja.
Doors. Ja. Geil. Ich hätte tatsächlich noch einen richtig großen
Ja,
Punkt.
sehr gerne.
Und zwar, wie typisch mittlerweile für unsere Podcast-Folgen, habe ich auch hier wieder einen Weg gefunden, diesen Film irgendwie aufs Filme oder auf das Medium Film zu beziehen, in gewisser Weise. Und das aus mehreren Gesichtspunkten. Also zum einen nochmal hinsichtlich dieses kulturellen Hintergrunds, den beide haben, oder den Martin Sheen und den Marlon Brando haben, also deren Figuren. Dass es eben ein westlicher Hintergrund ist und dass sie sich nicht wirklich von ihrer Kultur lösen können. Und das bezieht der Film meiner Meinung nach auch in gewisser Weise auf die beiden Schauspieler und aufs Schauspielern. Man muss sich ja zum damaligen Zeitpunkt mal angucken, welches Standing die beiden hatten. Martin Sheen, nämlich so gut wie keins. Der war noch nicht so bekannt. Das war eigentlich die erste richtig große Rolle. Marlon Brando bereits zweifacher Oscar-Gewinner. Ich glaube, auch schon sehr, sehr oft nominiert für verschiedene Rollen, hat ja ganz berühmt natürlich Der Pate und so, also ein absoluter Star. Und in gewisser Weise ist ja diese Reise von Martin Sheen im Prinzip so eine Reise zu so einem Idol, ja, zu, man könnte auch sagen, einem Schauspieler-Idol, ne?
Ja.
Und ganz kurz noch, bevor du was sagst, und er trifft ja auch auf dieser Reise einen Haufen Schauspieler, die man aus dieser Zeit so kennt, die aber nicht dieses ganz große Standing hatten, ne? Also mit Robert Duvall oder dann mit Dennis Hopper, mit dieser Ikone des New Hollywood, der hat ja so den ersten, er war ja der Regisseur und einer der Hauptdarsteller, so des ersten großen New Hollywood-Films mit Easy Rider, ne? Ja, du wolltest was sagen.
Vor dem Hintergrund, also dass zum Beispiel Marlon Brando und Weltstar zu dem Zeitpunkt war, also ich glaube, er befand sich so in einem kleinen Karrieretief
Ach
und
ja.
durch Der Pate und durch Apocalypse Now kam er dann nochmal so wieder so ein bisschen zurück. Also Coppola hat ihn da schon irgendwie hochgezogen
Ah.
und man könnte so sagen, dass Marlon Brando vor Coppola so ein bisschen dieses ungeliebte Kind war, das seinen Erfolg hatte, den dann aber irgendwie verspielt hat, und sich dann entfremdet hat, sich distanziert hat, sich irgendwie enthoben hat aus der Gesellschaft und nichts mehr mit der zu tun haben wollte, weil sie ihn nicht akzeptiert haben, weil sie ihn nicht so gewertschätzt haben, wie er ist. Oder er konnte sich nicht mehr so mit der Filmkunst und mit der Regiewelt irgendwie identifizieren, dass er sich einfach entfremdet hat und ihn dann in diese Rolle zu packen als ja, Fürst der Unterwelt, nenne ich es einfach mal, als Fremder, als Figur, fremden Kosmos.
Ja.
Das macht dann wiederum, wenn man das sieht, unheimlich Sinn zwischen Film und Realität.
Dass sich so außerhalb dieses Hollywood-Kosmos genau, eigentlich mittlerweile bewegt.
Ja. Genau, dass Marlon Brando sich quasi, dass es die Gefühlswelt eines Marlon Brandos hätte sein können, dass er sich so distanziert hat aus dieser ganzen Glamour-Welt, die dann immer mehr Überhand nahm, auch dann vom New Hollywood dann zum Blockbuster-Kino und so weiter. Man hat dann ja nicht mehr viel von Marlon Brando gehört. Und er war dann quasi in seinem Kopf dieser Fürst, der dann irgendwie isoliert irgendwo gelebt hat und seine ganz andere Denkweise entwickelt hat und sich überhaupt nicht mehr mit der US-amerikanischen Kultur identifizieren konnte. Vor dem Hintergrund, wenn man weiß, dass Marlon Brando, Colonel E. Kurtz, mal erfolgreich war, als Schauspieler oder als Militär, honoriert, super toll, Oscar hin und her. Und dann dieses Bild vor Augen hat eines gescheiterten oder eines ja in Vergessenheit geratenen großen Schauspielers und eines in Vergessenheit und nicht in Vergessenheit geraten, aber eines entfremdeten, ja, Bösewichts. Dann sind die Parallelen unheimlich logisch, finde ich. Ja, also das ist ein guter Punkt.
Das macht auch filmisch, wenn du gerade so davon sprichst, macht das auch in gewisser Weise Sinn, weil so die erste Hälfte des Films ist ja sehr, sehr, sehr schnell und es ist sehr actionreich, ne? Und es ist so eigentlich, man kann den Film ziemlich gut weggucken. Und dann kommt ja diese Brücke und dann wird gesagt, okay, ab hier lassen wir eigentlich die amerikanische Zivilisation hinter uns. Und dann geht's nach Frankreich, ne? Nach Europa im Endeffekt, ne? Also man hat vielleicht so Bezüge zur Nouvelle Vague oder so, ne? Und dann ist ja auch dieses Ende, ist ja immer sehr im Dunkeln gehalten, sehr avantgardistisch. Man arbeitet hier sehr viel mit Silhouetten, mit sehr, sehr klar konstruierten Bildern eigentlich. Und es wird nochmal alles ein bisschen kunstvoller, diese Schattenspiele, die man dann sieht, in gewisser Weise, wenn Marlon Brando und Martin Sheen da miteinander sprechen und so, ne? Also es wird alles immer künstlicher, kann man so sagen. Und das ist noch ein weiterer Punkt, denn ich finde, dieser Film, Apocalypse Now, ist zum einen ein Film über das Filmemachen, und zwar über das Kriegsfilmmachen im Speziellen, und zum anderen aber auch über das Film sehen. Kommen wir zum Film machen. Wir sehen Francis Ford Coppola ja auch selbst in diesem Film. Er ist nämlich dieser Kriegsreporter, der den Soldaten sagt, sie sollen mal laufen und sie sollen so tun, als ob sie Krieg spielen. Und das ist ja genau das, was man als jemand, der einen Kriegsfilm oder einen Antikriegsfilm dreht, macht. Ja, also man sagt im Prinzip, das muss in gewisser Weise ein bisschen actionreich sein, denn man muss ja gerade weil es sich bei Antikriegsfilmen zumeist um Filme handelt, die für ein Massenpublikum konzipiert sind, weil man will ja so eine agitatorische Wirkung haben, wenn man so möchte, da muss man das ja in gewisser Weise sehr actionreich machen und man kann das nicht so avantgardistisch irgendwie angehaucht machen, ne, und so psychedelisch und so weiter und so fort. Und das ist und da sind wir ja bei einer alten Diskussion, handelt es sich bei Antikriegsfilmen eigentlich wirklich um Antikriegsfilme oder sind es Kriegsfilme, weil der Krieg ja hier zu einem Schauwert für den Zuschauer wird. Ja, und kann ich eigentlich etwas ablehnen, was ich in gewisser Weise auch aus einer bestimmten Entfernung genießen kann? Ja, und das scheint mir etwas, was Coppola hier in einer sehr überspitzten Form auch über sich selbst sagt. Also natürlich stand er nicht so am Set und hat gesagt, hier, mach mal, ne, und das ist total geil, sondern das ist etwas, was er ihnen so im Subtext eigentlich mitgibt. Damit dieser Film oder damit den Film viele sehen, müssen wir das hier sehr actionreich gestalten, ne? Wir müssen Schauwerte schaffen und auch wir müssen auch, und dieser Film hat ja genug Szenen, die sich einbrennen, ja, wie dieser Helikopterflug und der Walkürenritt, das wissen wir ja bis heute, ne? Oder erkennt man, genauso wie die Anfangsszene This is the End. Das kennt man, also das sind so Szenen, die kennt man vielleicht auch, wenn man den Film nicht unbedingt gesehen hat. Und zugleich, weil er ja ein Massenpublikum holen muss oder ranholen will, Deswegen sind ja auch diese ganzen Größen in diesem Film drin. Also wenn man von Martin Sheen mal absieht, man hat da mit Marlon Brando eben diesen großen Star oder beziehungsweise jemand, der spätestens seit der Pate wieder in aller Munde war. Ne? Man hat mit Dennis Hopper natürlich eine der Ikonen des New Hollywood geholt und Robert Duvall kennt man auch aus der Pate. Und ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob er in der Dialog The Conversation auch dabei war, der zeitgleich erschien mit der Pate 2. Müsste ich nochmal nachgucken. Aber egal. Also dahingehend ein Film über das Film machen. Und jetzt wird es ein bisschen abstrakter, auch meiner Meinung nach über das Film sehen. Und zwar würde ich sagen, dass man Martin Sheen dahingehend oder beziehungsweise diese ganze Crew in einer gewissen Weise auch als den Kinozuschauer begreifen könnte und das Boot als den Kinosessel. Also, in meiner Vorstellung, so wie ich das interpretiert habe, könnte man das Sehen eines Films auch als eine Reise begreifen, die dafür da ist, eine Erfahrung mit dem Fremden zu machen. Deswegen gehen wir ja zum Beispiel auch ins Kino. Wir sehen ja dort Ritter, wir können uns den Vietnamkrieg im Kino ansehen. Das ist ja etwas, was in unserem Alltag überhaupt nicht vorkommt. Aber das Kino bietet uns die Möglichkeit, das zu sehen und diese Erfahrung mit dem Fremden zu machen. So, gleichzeitig ist dieser Film aber auch, oder ist diese Bootscrew aber auch in gewisser Weise eine Darstellung eines sehr westlichen, eines in gewisser Weise konsumistischen Filmpublikums, was Film vielleicht auch in einer gewissen Weise sehr stark nicht zum Denken oder zum Sehen von anderen oder von Tatsachen sieht, die das Kino uns eben geben kann. Wir erinnern uns, Stanley Cavell, ne, das Kino kann oder die Kunst kann im Endeffekt Sachen sichtbar machen, die wir im Alltag nicht sehen, sondern das eigentlich nur unterhalten werden will. Und deswegen sehen wir auch die ganze Zeit diese Musik und auch diese erste Hälfte des Films ist sehr actionreich gedreht schon. Ja, also man erlebt auch sehr viel einfach. Und die Zeit vergeht auch sehr, sehr schnell, auch durch diese wenigen Szenen, wenigen Orte. Wir müssen uns relativ wenig umgewöhnen und es passiert eigentlich in jeder Szene irgendetwas. Ja, und es gibt immer wieder irgendwelche Schauwerte oder kuriose Szenen, wie mit Robert Duvall, der erst diesem armen Jungen da am Boden Wasser geben will und dann geht er direkt weg, dann danach wieder, ne? Wenn es darum geht, irgendwo zu surfen oder so, ne? Und dann nimmt uns der Film aber in gewisser Weise auf eine Reise, so dass wir eigentlich anfangen müssen zu denken. Oder es wird so abstrakt eigentlich, gerade gegen Ende mit diesen ganzen Gesprächen und diesen ganzen Aussagen von Marlon Brando, die so kryptisch sind, dass wir eigentlich gar nicht, oder wir können diesen Film dann eigentlich nicht mehr als ein reines Konsumgut genießen, sondern wir werden eigentlich dazu gebracht, zumindest darüber zu reflektieren, vollkommen egal, ob dann am Ende auch eine sinnvolle Interpretation rauskommt oder nicht, aber wir können da nicht aus dem Kino gehen und sagen, okay, das war jetzt irgendwie alles ziemlich geil und so, ne? Sondern man denkt über dieses Ende automatisch weiter nach.
Also um das vielleicht nochmal so ein bisschen zu schlussfolgern, ob ich das jetzt richtig sehe. Also diese ganze Filmsprache, diese Denkweise des Films, die der Film aufschlägt, das würde ja wiederum vollkommen für die Identität oder für die Definition des New Hollywoods sprechen, dass man also Filme generiert, die Themen ansprechen, die eher so in der Gedankenwelt oder so eher im Unterbewusstsein oder die jetzt nicht in der Öffentlichkeit so stehen, sondern eher so zwischen den Zeilen irgendwo rumwabern, aber die Menschen trotzdem irgendwie prägen und beschäftigen. Beispielsweise auch in Scorseses Taxi Driver ist ja auch so ein bisschen so dieses abseitige, dieses etwas verruchte, nicht diese schönen Heldenerzählungen mit diesem dramatischen Dreieck, gut gegen böse, am Ende siegt das Gute und alle sind glücklich und alle freuen sich, es gibt ein Happy End, sondern also Apocalypse Now ist halt auch ein sehr, sehr pessimistischer Film und nimmt einen auf diese Fahrt mit in diese, ja, natürlich Bilderflut, die entsteht, aber auch in diese Gedankenwelt, die da eröffnet wird. Und da macht das tatsächlich sehr viel Sinn, dass das Boot der Kinosessel ist, da man genauso wie die Besatzung mit Eindrücken konfrontiert wird, die sie vielleicht auch gar nicht verarbeiten kann. Mhm. Also diese Blicke schauen manchmal wirklich ziemlich leer und fraglos rein, was da passiert. Gerade Martin Sheen ist eher immer so dieser isolierte, stoische Charakter, der sich das alles so ein bisschen auch fragend anguckt, der keine Äußerung von sich gibt, aber dann auch schon immer so ein bisschen fast schon überfordert reinguckt und dann auch zu irgendwelchen Kurzschlusshandlungen neigt. Zum Beispiel die Erschießung dieses angeschossenen Mädchens, das noch auf diesem ja, ich weiß nicht, wie man diese Art von Boot nennt, auf diesem
Boot,
vietnamesischen Boot. Genau, also auch eine sehr brutale Szene, die vielleicht auch so diese psychische Labilität der Besatzung zeigt, die dann mal ganz schnell zu irgendwelchen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes Schnellschüssen neigt und davor schnell irgendwelche Entscheidungen trifft. Da kann einen der Film dann wiederum zeigen, hier, klar, das war jetzt Dynamik, das war Action. Vielleicht nicht die Action, die man sehen wollte, weil es dann doch in einem sehr unheroischen wiederum Kontext war, sehr, sehr sich schlecht angefühlt hat. Aber dann ging es aber auch einfach weiter und man musste sich dem wieder ergeben und hatte eigentlich das Gefühl, diese Handlung hat jetzt überhaupt nichts gebracht. Also man hat jetzt hier irgendwelche Menschen erschossen, man konnte jetzt seinen Drang nach Sicherheit befriedigen, man hat nach irgendwelchen Waffen auf dem Boot geschaut, weil man gehört hat, dass die irgendwelche Waffen in solchen Booten transportieren. Aber im Prinzip geht dieser Kataklysmus, diese Abfahrt, geht einfach weiter, wie halt auch so ein Film weitergeht.
Man könnte auch sagen, vielleicht das Kino als eine Möglichkeit, aus den Gewohnheiten oder aus dem Alltag auszubrechen und Raum für Denken zu schaffen. Also ich finde das ganz interessant, dass Martin Sheen genau das durchmacht auf dieser Fahrt. Also er ist ja am Anfang jemand, der seinen Auftrag ganz straight ausführen möchte und er kommt immer wieder ins Denken. Er sammelt eigentlich diese Eindrücke immer mehr und es geht ja immer weiter weg von dem, was wir vielleicht sowas wie amerikanische Zivilisation oder man könnte vielleicht auch sagen konventionelle Filmsprache nennt, ne? Also ganz am Anfang, man sieht auch noch Harrison Ford, habe ich ganz vergessen jetzt übrigens, damals auch ein Riesenstar mit Star Wars und so, war schon abgedreht, ne? Und ich weiß nicht, ob der erste Indiana Jones schon kam, aber ich glaube, der kam erst Anfang der 80er.
Ich glaube, das kam später. Die Szene in diesem Zwiegespräch zwischen Martin Sheen und diesen hohen Offizieren, die letzten Endes den Auftrag erteilen, wurde, glaube ich, sogar erst 1972 oder 73 gedreht. Ein Jahr vor Star Wars.
Nee, Star Wars war 77.
Genau.
Der erste.
Und die Szene wurde 72 gedreht oder 73.
Ach so.
Genau. Und die wurde dann erst Jahre später als... Und dazwischen hatte Harrison Ford Star Wars abgedreht.
Ach, okay. Und
nach Star Wars kam ja erst Apocalypse Now. Aber die Szene, diese einzelne Szene, war schon Jahre alt.
Ach, geil. Ja. Okay, das habe ich nicht gewusst.
Also war das quasi so dieser erste große Film Harrison Ford?
Ja, könnte man so sagen. In der Szene.
Also er hatte schon Coppola gesagt, hier Harrison, mach mal mit.
Ja, du wirst ein ganz großer. Mein Kumpel, mein Kumpel George Lucas hat zufällig noch...
Richtig. Auch ein Vertreter des, na gut, des Blockbusters. Coppola hat ja auch so ein bisschen so diese Ende, das Ende des New Hollywoods eingeleitet. Apocalypse Now ist ja auch schon ein sehr, sehr opulenter Film.
Das stimmt, ja.
Wo dann, sag ich mal, dann zu Scorsese oder Spielberg, George Lucas.
Das ist ja was George Lucas und Steven Spielberg immer so ein bisschen vorgehalten wird, dass sie eigentlich auch Regisseure des New Hollywood sind. Also Der Weiße Hai ist ja ein New Hollywood-Film par excellence, von 75 ist der. Und die dann aber eigentlich so dieses Blockbuster-Kino von heute oder dem Blockbuster-Kino von heute so den Weg bereitet haben eigentlich, ne? Und dieses ganze Spektakel und so. Und dass man sich eben nicht mehr um einzelne Charaktere mehr kümmert, sondern eher so dieses opulente, ne? Diesen ganzen Kram. Genau, wo war ich stehen geblieben? Verdammt. Ach so, ja genau. Also am Anfang haben wir eben noch Harrison Ford, ne? Wir haben, es ist alles so schön hell und so. Und, es wird eigentlich immer düsterer, immer dunkler und man bewegt sich immer weiter weg von dem, was man so Konventionen nennen könnte, ne? Und dahingehend macht Martin Sheen auch diese Reise durch und ich glaube, dass Marlon Brando diese Reise in gewisser Weise auch schon durchgemacht hat. Also er ist im Prinzip so das Ende, was man dann von Martin Sheen sehen könnte, der diese Reise durchgemacht hat, der dann auch was Neues gesehen hat, auch diese ganzen Fremdheitserfahrungen gemacht hat, aber eben sie nicht als Teil seiner kulturellen Identität akzeptieren kann, also das in sich reinnehmen kann und annehmen kann, wenn man so möchte, weißt du? Und dann allerdings in diesen Modus der Beschäftigung reinkommt, ja, des Denkens und irgendwie des Antwortensuchens und so, ne? Das ist das, was Marlon Brando ja dann am Ende macht. Also hier hat, könnte man sagen, der Film Raum fürs Denken geschaffen, um Alternativen zu vielleicht dem jetzigen, den aktuellen, jetzigen Lebensumständen zu suchen und über das Leben im Allgemeinen in einem ganz großen Stile vielleicht auch nachzudenken können.
Mal aufpassen. Dem würde ich mich auf jeden Fall so anschließen, dass der Film dann wiederum für einen viel größeren Kontext Platz bietet und Raum bietet und diesen Diskurs auch eröffnet und einen dazu drängt, darüber zu reflektieren. Da bin ich mit dir voll und ganz einer Meinung, ja.
Und diese ganze Reise, dieser ganze Fluss ist ja eine reine Fremdheitserfahrung eigentlich. Also, also nicht, dass man das wirklich erfährt, aber damit konfrontiert wird zumindest, so habe ich das jetzt gemeint.
Ja.
Dass du links und rechts eigentlich nur die Büsche hast und gar nicht weißt, was dahinter ist und dann wird mal drauf rausgeschossen und so, ne? Und es ist am Anfang noch wie so ein lustiger Freizeitpark und die machen da ihre Späße und so, ne? Aber es ist ja, geht ja immer weiter weg. Man sieht ja auch am Anfang, wenn, wenn Martin Sheen aus dem Fenster guckt, das sieht ja schon aus wie so eine westliche Straße eigentlich, ne? Ich glaube, es wird auch mit Disneyland verglichen sogar, ne? Also hier, dass hier eigentlich der Westen erschaffen wurde. Und dann geht's immer weiter weg, raus aus der amerikanischen Zivilisation. Und es gibt dann auch diesen Tiger, also man geht dann wirklich raus aus dem Boot und wird konfrontiert mit der Natur, ne? Mit dem Fremden, was man so nicht kennt, dann vielleicht auch aus dem Westen. Und muss dann schnell wieder rein und es geht weiter und man... Dieser Raum fürs Denken wird dann eben geschaffen.
Das ist, so ein Fluss erzeugt ja auch einen Sog, wie so die Zeit oder der Fluss, der nicht aufgehalten werden kann, wo man zwar links und rechts mal was sieht und anhalten kann, wo es aber dann einfach immer in eine Richtung weitergeht und weitergeht,
Und es sind auch einfach ein Haufen Eindrücke, ne? Also beispielsweise die Franzosen passen ja jetzt nicht wirklich erstmal in diese Welt rein, ne? Es wirkt ja wie so ein kleiner Mikrokosmos, der dann so sich rechts befindet, ne? Genauso wie das Ende. Und so ist ja ein Film dann auch manchmal.
Klasse.
Ja.
Sehr gut.
Geil. Schön. Dann, wenn du nichts weiter hast.
Zum Film habe ich nichts weiter, aber ich bin gespannt auf das, was jetzt kommt.
Stimmt, ja. Wir dürfen ja, ich durfte ja den ersten Film aussuchen, den wir dann in 2 Wochen besprechen werden.
Ja.
Hoffentlich. Mhm. Ich muss erst mal eine kleine Vorgeschichte erzählen.
Gerne.
Ich war ja, habe ich ja schon erwähnt, bei Tom und Olli zu Gast bei Pingpong Stereo. Und da haben wir diskutiert über die Soundtracks von zum einen Vertigo, ne, von Alfred Hitchcock. Und also der Soundtrack wurde komponiert von Bernard Herrmann. Mhm. Und zum anderen über Hans Zimmers Komposition für Christopher Nolans Dark Knight. Mhm. Und wir hatten da eine relativ kontroverse Diskussion über Vertigo, weil dieser Film nicht besonders gut aufgenommen wurde von den beiden. Und ich aber auch in gewisser Weise glaube, dass das mit einer vielleicht sehr, ich sag's mal, differenzierten Wahrnehmung von Filmen zusammenhängt. Also es wurden halt verschiedene Aspekte des Films als nicht nachvollziehbar und sowas. Okay. Also in der Realität nicht nachvollziehbar auch beschrieben. Mhm. Und ich glaube, dass wir das zum Anlass nehmen müssen, um in der nächsten Folge mal darüber zu sprechen, was darf Film eigentlich, was muss Film und was kann Film auch sein und wozu ist Film eigentlich da und wie kann man das alles arrangieren? Und da habe ich mir einen Film ausgesucht, anhand dessen man das ganz gut machen kann. Ich habe den diese Woche schon gesehen mit unserem guten Freund Yannick. Liebe Grüße, diesmal habe ich es geschafft, liebe Grüße auszurichten.
Liebe Grüße.
Und die Reaktion war, er konnte es nicht so richtig einordnen, ob er ihn gut oder schlecht fand, aber er fand ihn in jedem Fall interessant. Und das ist ja auch schon mal was.
Das ist schon mal was, ja.
Und der Film, um den es sich handeln wird, ist aus dem Jahre 1970. Hm. Und es handelt sich um Rainer Werner Fassbinders Warum läuft Herr R. Amok?
Okay, ich habe gerade die DVD-Hülle in der Hand.
Ist gerade bekommen.
Ich kenne den Film nicht. Ich kenne auch nur einen Film von Fassbinder tatsächlich.
Mhm.
Da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, das könnte ganz spannend werden. Ich fand den Film, den ich von Rainer Werner Fassbinder gesehen habe, die Ehe der Maria Braun, den fand ich sehr, sehr gut.
Mhm.
Aber hier, ich werde mich mal drauf einlassen. Ich lese jetzt mal noch nicht zu viel Klappentext.
Ja. Das ist auf jeden Fall ein relativ früher Film von Fassbinder. Und gucken wir einfach an. Ich will überhaupt nichts dazu sagen und freue mich auf das Gespräch in 2 Wochen.
Ich freue mich auch. Genau, warum läuft Herr R. Amok? Das werden wir
Das werden wir
in
erfahren,
2 Wochen
warum er das,
rausfinden, würde ich mal sagen.
warum er das macht. Ja. Gut, dann bleibt uns nur noch vielen Dank für die Aufmerksamkeit, uns für die Aufmerksamkeit zu bedanken, so rum. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Hoffe, ihr schaltet auch weiterhin ein und hört euch auch die nächste Diskussion an, dann über den Fassbinder-Film. Ja, wann immer ihr das hört, habt eine schöne Zeit und macht's gut. Bis bald.
Danke fürs Zuhören. Ciao.